Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Meine Stimme kennt ihr mittlerweile. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon. Und wie jeden Monat sitze ich heute zusammen mit eurem und unserem Coach Björn Gesmann. Hallo Björn.
Moin Anna und moin an alle da draußen.
Ich freue mich wie immer sehr auf unsere heutige Aufnahme und wie immer haben wir uns ein ziemlich spannendes Thema, so viel kann ich glaube ich schon mal vorwegnehmen, ausgedacht. Und zwar, wenn ihr hier diese Folge durchgehört habt, dann könnt ihr hoffentlich euren Trainingsplan besser verstehen und wisst, was ihr da macht und warum ihr das macht.
Das, ich hoffe, dass jetzt nicht der Trainingsplan für gerade im Speziellen die Power and Pacer bisher ein Buch mit 7 Siegeln ist oder sowas halt. Ne? Also das wäre mir schon durchaus wichtig. Aber wir wollen einen Blick hinter die Kulissen werfen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wir werden jetzt heute nicht beschreiben, wofür die Abkürzung EB steht. Das haben wir auch alles schon mal erklärt. Sondern eher darüber sprechen, was genau wir da eigentlich für Ziele verfolgen, wenn diese und jene Trainingseinheit oder die Kombination aus Trainingseinheiten und so weiter im
Trainingsplan. Genau, trotzdem, also man kann sich ja vielleicht das eine oder andere Mal die Frage stellen, okay, wieso jetzt heute gerade nur Grundlage, wieso muss ich diese IEs jetzt fahren und nicht nächste Woche oder wieso nächste Woche dann 2 Wiederholungen mehr und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt's ganz viel, was man so hinnimmt und was irgendwie leicht verständlich ist, aber man doch nicht so genau weiß, warum man Super. Das jetzt macht. Genau. Also wir wollen uns anschauen, wie wirkt Training? Relativ offene Frage natürlich. Und um die zu beantworten, habe ich mir überlegt, könnten wir uns vielleicht eine Person ausdenken, die vielleicht gar nicht so ausgedacht ist, weil das viele betrifft, aber einfach um es leichter zu machen, von da in alle möglichen Richtungen zu gehen. Und zwar dachte ich mir, wir nehmen einen ambitionierten Age-Grupper auf der Langdistanz. Das ist ja schon mal per se relativ ambitioniert. Der hat oder sie hat eine Bestzeit von 11 Stunden und möchte gern in der kommenden Saison auf 10:30 Stunden kommen. Schon mal vorweg, ist das zu krass oder geht das und nehmen wir lieber einen größeren Zeitraum?
Geht auf jeden Fall. Sprung? Und das hier ist der ambitionierte Podcast heute. Deswegen wird es genau so behandelt.
Alles klar. Gut, so machen wir das. Wie finde ich jetzt erstmal heraus, ob das überhaupt realistisch und machbar für mich ist und wie starten wir?
Also wenn du jetzt mit dem Anliegen zu mir gekommen wärst und wir machen das jetzt einfach so, unsere Sportlerin, die wir da besser machen wollen, eine halbe Stunde, die heißt jetzt Anna einfach, dann hätte ich, glaube ich, als erstes mal einen Blick geworfen, also du hast ja jetzt die Frage so präzisiert, dass du sie anhand der Zielzeit auf einer Langdistanz runtergebrochen hast. Du bist jetzt nicht gekommen und hast gesagt, ich, Anna, habe eine Bestzeit über die Langdistanz von 11 Stunden und ich möchte meine maximale Sauerstoffaufnahme um 10% anheben, damit ich dann im nächsten Jahr schneller sein kann, voraussichtlich um eine halbe Stunde. Also so wäre jetzt der Grad oder der Weg gewesen, hättest du argumentiert mit der Frage, was denn da so im Training irgendwie möglich ist. Und dann hätte man sich angeschaut, okay, wie ist jetzt eine Sauerstoffaufnahme, wie liegt die bei den unterschiedlichen Disziplinen, wie viel Potenzial ist da so drin, sage ich mal, was man natürlich immer nur vorsichtig gesehen abschätzen kann. Das kann man natürlich nie voraussagen. Das ist immer die Frage, wie sehr sich jemand an etwas anpasst. Aber in Bezug auf die Zeit jetzt gerade, wäre ich jetzt erstmal hingegangen und hätte gefragt, wie denn deine letzten Langdistanzen so gelaufen sind und ob es vielleicht auch ein Potenzial gegeben hätte, sage ich mal, in der Umsetzung am Renntag. Aber wir gehen jetzt einfach davon aus, diese 11 Stunden, die sind perfekt gelaufen. Ne? Also wir argumentieren jetzt nicht damit, dass du dich noch besser verpflegen kannst, dass du dich noch besser runterkühlen kannst, weil das Rennen bisher heiß war, dass du wegen mir an deine Aerodynamik verbessern kannst. Alleine da bin ich mir ganz sicher, finde ich bei einer Menge Power and Pacer eine halbe Stunde an Potenzial, wenn ich mal 8 Stunden Zeit und ein bisschen Geld bekäme, um die Sitzposition zu optimieren. Und das ist jetzt keineswegs, also das ist jetzt nicht kritisch gemeint in irgendeiner Form, sondern will sagen, im Altersklassensport, den ich mir ja auch mehr oder weniger täglich anschaue, wenn ich jetzt bei irgendwelchen Rennen und so weiter unterwegs bin, sehe ich eine Menge Potenzial alleine bei der Sitzposition. die Dinge lassen wir jetzt mal außen vor, sondern die Frage ist ja, ne, du hast einen perfekten Wettkampftag abgeliefert, der nächste Wettkampftag steht an, nächstes Jahr irgendwann im Hochsommer, was soll jetzt, darf jetzt, muss jetzt im Training passieren, um deine Leistungsfähigkeit so weit zu verbessern, dass du nächstes Jahr eine halbe Stunde schneller bist. So ist die Aufgabe, oder?
Genau, ja. Ich würde auch dazu sagen, dass es sich um ein relativ ähnliches Rennen handelt und dass diese Bestzeit nicht beim Ironman in Nizza oder so aufgestellt wurde und ich dann in Hamburg gerne eine halbe Stunde schneller sein möchte, weil das ist, ja, passiert vermutlich dann relativ leicht, ohne eine allzu krasse Verbesserung zu haben. Und noch eine Frage, ich stelle mir vor, dass wahrscheinlich relativ wenige Menschen, vielleicht sogar niemand, auf dich zukommen würde, um das anhand der VO2 Max oder so zu beziffern, sondern die meisten Ziele sind wahrscheinlich anhand der Zielzeit.
Immer, genau. Ja. Also, und wenn es dann nicht um eine Verbesserung geht, dann um die Erstaustragung einer langen Distanz und man will da solide finishen. Oder, ne, ja, also man hat sicherlich immer irgendwelche Zeiten im Kopf. Ich glaube, es hat sich noch nie jemand auf einen beispielsweise Marathon oder eine Langdistanz vorbereitet, ohne in irgendeiner Form mal geschaut zu haben, wie lange man dafür eigentlich so braucht. Ne? Und da hast du völlig recht, genau. Gut, okay, also wir machen da quasi wie so eine kleine Einzelfallstudie raus. Ne? Wir heben den Standard relativ hoch, deswegen sagen wir gleicher Wettkampf, gleiches Material und so weiter und so fort. So.
Und noch eine kurze Anmerkung zum Training, sorry, da würde ich auch davon ausgehen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, für diese 11 Stunden oder in meinem Fall 12 Stunden 15, habe ich schon 18 Stunden im Schnitt die Woche trainiert und da geht auf gar keinen Fall mehr und ich war eigentlich die ganze Zeit so auf der Rasierklinge, dann würdest du wahrscheinlich sagen, boah, dann noch eine halbe Stunde rauszuholen, ist auch eher schwierig.
Genau.
Und also wir gehen davon aus, das ging alles solide durch.
Genau. Und ich meine, ohne dass wir da jetzt zu viel drauf eingehen, aber auf der Rasierklinge solltest du nicht unbedingt unterwegs sein, sondern schon noch so gefühlte, ich sag mal, 5-10% darunter. Aus dem einfachen Grund, nur dass ich es einmal kurz erklärt habe, warum wir da jetzt nicht unbedingt drauf eingehen, aber das Rasierklingenthema, so nenne ich es jetzt mal, wenn wir das mal als solches beschreiben würden, bei dem es darum geht, das Größtmögliche aus dem Training herauszuholen, da auf jeden Fall auch eine gehörige Portion Risiko zu gehen, immer mit der vermeintlichen Gefahr, dass das auch mal in die andere Richtung kippen kann und gegebenenfalls irgendeine Verletzung, Erkrankung, wie auch immer was, aufgrund dieser dann doch Überlastung und nicht noch sehr guten, gesunden Belastung zustande kommt. Und warum ich sage, auf jeden Fall gesichert darunter sein, im Profisport kein Problem, so funktioniert Profisport. Ne? Man hält sich immer irgendwo im Bereich dieser Rasierklinge auf. Der Profisport hat aber, sagen wir mal, einen ganz elementaren Vorteil. Der macht nämlich auch so eine Art Einzelfallstudie. Ne? Wie weit kann ich mich an dieser Rasierklinge bewegen? Der hat aber viel standardisiertere Bedingungen im Alltag, die er vorfindet, als wir. In Anführungsstrichen jetzt. Und mit wir meine ich alle Leute, die in irgendeiner Form nicht Profis sind, sondern nebenher, weiß ich nicht, arbeiten gehen, noch studieren gehen, Familie haben, Sozialleben haben und so weiter und so fort. Alles so Dinge, nicht böse gemeint jetzt gerade, aber die halt bei einem Profisportler nun mal vernachlässigt sind, beziehungsweise, wenn es erfolgreich sein soll, natürlich so organisiert sind, dass man damit relativ wenig zu tun hat. Ne? Und das meine ich mit standardisierten Bedingungen. Deswegen, du kommst zu mir, wir machen jetzt das fiktive Beispiel, ich würde mir in jedem Falle dein Training angucken. Ich würde dich aber auch fragen, wie das denn bisher gewesen ist. Und jetzt lass uns mal nicht von 18 Stunden im Durchschnitt ausgehen, weil das ist auf jeden Fall zu viel. Aber du hast diese 11 Stunden beim Ironman in Frankfurt, sagen wir jetzt einfach, damit gefinisht, dass du vielleicht irgendwo dich im Bereich bewegt hast von, ich sage jetzt mal, rund um 12 bis 14 Stunden sowas um und bei. Ne? Immer wohl wissend. Das ist ja bei Power and Pace natürlich häufig auch, betone ich das sehr, weil man da immer auf der gleichen Seite sein muss, dass diese, sagen wir jetzt einfach mal 12 Stunden vielleicht, dass diese 12 Stunden im Durchschnitt bedeuten, dass die im Durchschnitt zu sehen sind von dem, wegen mir jetzt 1. November, ich glaube, wenn dein Training losgeht, bis hin zum, wann ist es nächstes Jahr? 29.06. glaube ich, bis hin zum Ironman in Frankfurt. Da werden dann Wochen bei sein, da trainierst du auch vielleicht 17, 18, 19 Stunden. Da sind aber auf jeden Fall auch Wochen bei, da trainierst du 6 Stunden oder 8 Stunden. Mhm. Und deswegen ist der Durchschnitt aus 12 Stunden schon richtig, richtig ambitioniert. Ne? Also nur, dass wir da eine Sprache sprechen. Und auch aus jetzt ganz, ist jetzt anekdotische Evidenz, aber auch aus eigener Erfahrung heraus. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mal aus Versehen einen Age-Grouper hatte, der die Zeit gefinisht hat, sondern locker viele Hände voll an Age-Groupern, die aus genau dem Zeitbudget eine Zeit rausholen, mit der sie eben in diese Sphären kommen von wegen mir 10 Stunden, aber auch, also ich habe schon 9 Stunden, 15 Finishes gehabt, würde ich sagen, mit ungefähr 12 Stunden im Durchschnitt. Viele, viele Kona-Qualifikationen, also damals war es noch nur Kona-Qualifikationen geholt mit sowas wie 10 bis 12 Stunden im Durchschnitt. Ne? Das ist also auf jeden Fall möglich, dass wir da einfach mal eine Einordnung haben, über welche Anna wir jetzt eigentlich hier gerade sprechen. Genau. So, und dann vielleicht nochmal ganz kurz so das Thema Zeit. Ich meine, wir müssen da immer jetzt natürlich sagen, die kleine Einschränkung, die wir haben, wenn sowas ist wie Zeit, dann müssen wir natürlich ein kleines bisschen mit einbeziehen, wie die Gewichtung der einzelnen Disziplinen ist. Ne? Und wenn jetzt die Gewichtung ist, Schwimmen, jetzt natürlich mal von der reinen Zeitdauer und demnach natürlich auch vom Einsparpotenzial, halt einfach relativ kurz, ja. Also wir gehen jetzt mal davon aus, sag mir eine Zeit, die du geschwommen bist. Ich will das jetzt gar nicht immer vorgeben, sondern die fiktive Anna, die in 11 Stunden gefinisht hat, ist wie schnell geschwommen?
Ich traue mich fast nicht. Ja. Wäre mit einer 1,25 11 Stunden überhaupt drin? Wahrscheinlich nicht. Ich muss mir jetzt eine fiktive Schwimmzeit ausdenken, die ich irgendwann gern mal hätte. Wir sagen 1,15. Mhm.
So, und dann wäre jetzt, wenn wir jetzt dann überlegen, bleiben wir jetzt mal kurz beim Schwimmen, wie wäre das Einsparpotenzial? Dann, also würde ich jetzt ganz wirklich praktisch fragen, wie denn bisher so dein Schwimmtraining ausgesehen hat. Und jetzt mal ganz einfach, ne? Also so auch wie du die Antwort jetzt gerade gegeben hast, aus der man ja raushört, dass du jetzt noch nicht unbedingt ein Delfin
absolut
im Wasser
nicht.
Bist. Nee. Ja, noch nicht. Jetzt ist es aber so, die Frage, will man, dass du jemals nochmal ein Delfin im Wasser wirst? Und wenn ja, wie viel muss man dann dafür einbringen? Ne? Und ich persönlich würde jetzt denken, wenn, ich mache es wirklich fiktiv, ne? Wenn wir ein signifikantes Einsparpotenzial haben wollen würden, welches uns bei der halben Stunde schneller sein helfen würde, dann müssten wir ja schon hingehen und sagen, naja gut, also für 5 Minuten mehr oder also schneller schwimmen, ja, weiß nicht, ob sich dann der Aufwand lohnt, um da irgendwie zum Beispiel jetzt einmal häufiger ins Schwimmbad zu gehen. Also wenn du bisher, wir machen es einfach, 2-mal gegangen bist und du gehst jetzt ein 3. Mal und wir überlegen uns, du schwimmst jetzt demnach nicht mehr 2 Stunden die Woche, sondern 3 Stunden die Woche. Und all das machen wir natürlich vor dem Hintergrund, dass wir deine Gesamttrainingszeit in der Woche nicht erweitern. Dann würden wir für diese 1 Stunde mehr Schwimmen in der Woche irgendwo anders vielleicht auch Trainingszeit wegnehmen. Ja. Und dann ist die Frage, geht sich das aus? Die Antwort ist nein. Ja, also wir machen das jetzt mal ganz einfach. Also will sagen, wenn wir nicht signifikant da 10, 15 Minuten von der Uhr holen könnten, weil du total geschludert hast in deiner Vorbereitung und nur jede 2. Woche wirklich dann einmal ins Becken gegangen bist und so, ja, dann lohnt sich das zumeist nicht, sondern dann darf auch ganz getrost das Ziel sein, dass man hingeht und sagt, hey, ich bin bisher 2-mal die Woche geschwommen, ich mache das auch weiterhin. Damit ist ja eigentlich schon garantiert, dass du nicht signifikant langsamer werden wirst. Das ist ja klar. Weil,
das wäre wünschenswert, ja.
Du hast die gleiche Schwimmvorbereitung vom Prinzip her. Jetzt gilt aber auch fürs Schwimmen das gleiche Prinzip wie bei den anderen Disziplinen auch. Du hast diese 11 Stunden ja erreicht, hast dich in dem Jahr, in dem du dich darauf vorbereitet hast, ordentlich auch in der Leistungsfähigkeit gesteigert. Jetzt gehen wir einfach mal positiv davon aus, dass dein Leistungslevel jetzt nicht wieder auf die Zeit vor der ersten Langdistanz zurückgefallen ist, sondern halt immer noch von diesem Leistungszuwachs, ich beschreibe den jetzt mal fiktiv, wir sagen einfach, du hast dich in dem Jahr in allen Disziplinen um 30% gesteigert, um irgendwas zu sagen. dass die Ampel oder die Anzeige jetzt nicht wieder auf Null runtergegangen ist, sondern du schon noch dir 10-15% dieser Leistungssteigerung bewahrt hast. Und das ist das, was man ganz häufig sieht, sobald man strukturiert trainiert. Das kenne ich von Power and Pace ganz häufig, das kenne ich auch aus meiner ganzen Heiß-Heiß-Historie ganz deutlich, dass meistens so das zweite, dritte, vierte Jahr in so einer Art Coaching immer die Jahre sind, die bedeutend viel besser laufen als das erste, ne? Weil der Körper braucht halt einfach ein bisschen Anpassungszeitraum für eben das Training, welches er dann appliziert bekommt. Und meistens ist es dann so, dass das zweite Jahr ganz viel noch von dem Leistungszuwachs im ersten Jahr profitiert, was sich dann ja so auswirkt, dass du dich halt einfach auf einem nicht relativ intensiveren Niveau bewegst. Also deine FTP jetzt gerade, die ist absolut gestiegen, ja. Aber du wirst deswegen nicht die Trainingseinheiten auf einem intensiveren Niveau machen, zumindest nicht relativ, sondern nur absolut. Also will sagen, ne, G1-Bereich ist weiterhin bei, sagen wir jetzt, 65% deiner Schwellenleistung. Deswegen ist das relativ das Gleiche. Absolut gesehen fährst du aber jede G1-Einheit bei, ich sage jetzt einfach, 20 Watt mehr. Ja? Und dieser Leistungszuwachs, dieser Überhang quasi, den du mitnimmst in die neue Saison, der wiederum bringt ja ganz viele auch Anpassungsprozesse mit sich, weil du eben mehr Sauerstoff verbrauchst oder umsetzen kannst, als du das im letzten Jahr gemacht hast, bei etwas weniger Leistung und so weiter und so fort. Also kommen wir jetzt gleich noch zu, welche Mechanismen da greifen. Deswegen können wir mal getrost davon ausgehen, dass du mindestens genauso schnell schwimmst. Vielleicht schwimmst du auch 2, 3, 4 Minuten schneller. Ja, kann jetzt auch sein, bei gleichem Trainingsaufwand, den du vorher beschrieben hast. Deswegen würde ich da getrost hingehen und sagen, naja gut, das ist natürlich trotzdem erstmal auch eine Aufgabe, ne, 2-mal die Woche ins Schwimmbad zu gehen, so. Oder dann vielleicht irgendwann auch 3-mal, wenn ein bisschen Freiwasser dazukommt und sowas. Deswegen soll das sich nicht lapidar anhören, ne? Da steckt viel Aufwand hinter. Aber ich würde da jetzt nicht so viel Potenzial sehen, das wahnsinnig viel anders zu machen als vorher. Und genau, dann bleiben 2 Disziplinen übrig, die natürlich von der zeitlichen Gewichtung her deutlich größer sind. Ruf mir eine Radzeit und eine Laufzeit zu, die du bei 11 Stunden, und jetzt ist egal, ob das passt, aber so ganz grob einfach nur.
Ja, dann würde ich mal grob sagen, Rad 5 Stunden 30 und Laufen 4 Stunden.
So, dann haben wir 9 Stunden 30 plus Stunde 15 Schwimmen, sind wir bei 10 Stunden 45, ein bisschen Wechselzeit, ja, irgendwie so.
Kommt ja dann, ne?
Also dann bist du jetzt halt den Marathon in 3,45 gelaufen und nicht in 4 Stunden und dann sind wir schon ganz schnell da, genau, so. Und da ist natürlich Zeit, so. Und jetzt müssen wir dazu sagen, und jetzt so weit, so einfach, würde ich sagen, ne? Wir haben 2 Disziplinen aufgemacht oder ausgemacht, wo das Potenzial liegt. Jetzt müssen wir aber natürlich sagen, dass wir jetzt auch in einem Bereich angekommen sind, wo, wenn das Ganze hier eine wissenschaftliche wissenschaftlich ist es ja nicht, aber sagen wir mal eine semi-wissenschaftliche Einzelfallanalyse sein soll, dann müssen wir uns auch all der Möglichkeiten bedienen, die wir so zur Verfügung haben. Und dann ist natürlich die erste Frage, welche Leistungsfähigkeit bringst du gerade mit und wo liegt jetzt für die beiden Disziplinen das Potenzial, um am Ende des Tages diese 30 Minuten dabei rauszuholen? Kann natürlich versetzt sein, ne? Dürfen 20 Minuten beim Radfahren und 10 Minuten beim Laufen sein. Das muss ja nur für die Endabrechnung gelten. So, und dann ist das für gewöhnlich so, du kennst das ja selber auch, man macht eine differenzierte Leistungsdiagnostik als Beispiel irgendwann am Anfang des Trainings. Und dann muss man sich das ja so vorstellen, dass wir ein gewisses Potenzial haben. Ich beschreibe das immer so mit so einem Kuchendiagramm, wenn man sich das mal so vorstellt. Und auf diesem Kuchendiagramm gibt es jetzt unterschiedliche Metriken, die wir aktiv im Training verändern können, die dann zu einer Leistungssteigerung führen. Und ausgehend von deinem physiologischen Profil, welches wir dann bei der Leistungsdiagnostik rausfinden, können wir hingehen und diese Metriken einordnen in diesem Kuchendiagramm und dir gewisse prozentuale Potenziale zuschreiben, die du zur Verbesserung jetzt gerade zur Verfügung stehen hast. Ich mache mal ein Beispiel. Kommt selten, selten will ich gar nicht sagen, aber ist sicherlich jetzt ein seltener Fall. Ich mache mal so ein bisschen schwarz-weiß, ne? Wir stellen uns jetzt vor, du kommst zu einer Leistungsdiagnostik, das Erste, was wir uns angucken, weil einfach ist zum Beispiel sowas wie ein Körperfettgehalt, ja, der jetzt im November meistens, gerade für jemanden, der in 11 Stunden gefinisht hat, meistens ganz wenig Potenzial bietet, weil man da jetzt nicht hingehen würde und sagen würde, okay, wir wollen jetzt mal im März schon mal Wettkampfgewicht haben, ja, sondern wir wollen Wettkampfgewicht haben am Wettkampftag und nicht sonderlich viel weit früher.
Das ist ja dann zwangsläufig das Wettkampfgewicht, das, was ich am Wettkampftag habe.
Aber das soll halt auch so sein, wie wir uns das Wettkampfgewicht vorgestellt haben. Ja. Und wenn wir jetzt mal, wir belegen das mal mit Zahlen, dann wird das einfacher vorstellbar. Ne? Wenn wir jetzt sagen würden, zur optimalen Potenzialentfaltung, das ist immer das, worüber wir reden, würden wir uns für dich einen Körperfettanteil wünschen von, ich sage jetzt mal, 13-14%. Ja? Mhm. Du musst jetzt deinen auch nicht sagen. Ich ordne selber mal ein.
Ich weiß ihn ehrlich gesagt gar nicht.
Völlig okay. Ich könnte nachgucken. Mache ich jetzt aber nicht. Ich ordne das mal ein. Wenn ich von 13-14% spreche, dann meine ich ganz grundsätzlich Körperfettwerte, die gemessen werden mit einer Kaliper. Kann man sich vorstellen wie eine Zange. Ja, eine Körperfettzange.
Es ist sehr angenehm.
Und es ist super. Und diese Zange wird an 10 verschiedenen Körperstellen angehalten, jeweils 3-mal, um einen Mittelwert zu bilden. Natürlich rechte Seite, linke Seite, ne? Also rechte Hüfte, linke Hüfte. Und ausgehend von dieser 10-Punkt-Methode der Kalipermessung ergibt sich dann ein Körperfettwert, der das subkutane Körperfett beschreibt, also das sogenannte Unterhautfettgewebe. Ja, würden wir uns jetzt einfach hier mal in den Arm kneifen oder wegen mir in die Seite, dann wissen wir ziemlich genau, was diese Zange da greift. Ne? Kann mal jeder für sich selber so probieren. Klare Abgrenzung, das ist ein Körperfettwert, der jetzt nicht auf zum Beispiel die Fetteinlagerungen hindeutet, die sich zwischen den Organen befinden könnte. Deswegen ist das auch eine Methode, die eigentlich nur funktioniert bei Leuten, die relativ normalgewichtig sind. Also würden wir jetzt morgen eine Studie machen mit jemandem, der übergewichtig oder sehr übergewichtig ist, dann würden wir uns auf jeden Fall einer anderen Methodik bedienen, weil eben gerade so dieses Unterhautfettgewebe nicht mehr unbedingt repräsentativ ist für seinen wahren Körperfettgehalt. Ja, der hat einfach noch andere Einlagerungen und Ansammlungen an anderen Stellen, die wir genauer betrachten müssten. Wenn wir jetzt aber normalgewichtig sind, dann kann man schon sehr deutlich sagen, dass so das Unterhautfettgewebe wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck macht, um dann, und das ist das Einzige eigentlich, was mich dann so interessiert bei sowas, den Körper zu unterteilen in was davon ist Fettmasse und was davon ist Rest, also fettfreie Masse. Und so unterteilen wir das. Wenn du jetzt also 13-14% Körperfettmasse mitbringst, dann gehen wir jetzt davon aus, dass die anderen 87% ist alles andere. Knochen, Wasser, Muskulatur und so weiter und so fort. Ja? Und da ist uns das auch relativ egal, was das sonst so ist. Also Muskelmasse, um mal etwas zu nennen, was sich ja vielleicht im Training auch anpasst, das wird sich jetzt nicht in so horrenden Maßen in dem Trainingszeitraum bis Ironman Frankfurt verändern. Und ich sag mal, selbst wenn es sich verändert, hat es im Triathlon nicht irgendeine Korrelation zur Leistungsfähigkeit. Also wir kennen keine Triathleten, die besonders viel Muskelmasse mitbringen und deswegen besonders schnell sind. Oder anders gesagt, es gibt genügend Triathleten, die nicht sonderlich viel Muskelmasse in der Summe mitbringen und trotzdem sehr, sehr schnell sind. Das ist eine Ausdauersportart, keine Kraftsportart in der Hinsicht. Genau. Entschuldigung. Und dann würden wir uns überlegen, Bei der Anthropometrie, die du mitbringst, 13-14% Körperfettwert, inwieweit das Potenzial hat, also das war ja was wir uns wünschen am Wettkampftag, ne? Wir machen dann eine Messung mit dir, da steht dann ein Wert und wir überlegen uns, wie viel wollen wir an Potenzial erreichen für die Metrik Körperfett. Also mit anderen Worten, du hast jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach 20%, das Potenzial sind also 6%, die wir da an Körperfett verlieren könnten. Wenn wir jetzt sagen, 6% bei, gib mir ein Körpergewicht, 60 Kilo, um irgendwas zu sagen jetzt gerade, dann sind es 3,6 Kilogramm, falsch, ich habe 6% gerechnet, 60 mal 20 Prozent, dann sind das 12 Kilogramm reine Fettmasse, ja. Wenn wir das absenken wollen auf 13%, haben wir gesagt, dann sind das 7,8 Kilogramm reine Fettmasse. Das heißt, wir haben ein ungefähres Potenzial von roundabout 4 Kilogramm Körpergewicht. welches wir abgreifen könnten darüber, dass wir an Masse verlieren, die 0,0 zum Vortrieb beiträgt. Ja, das ist also garantiert irgendwas, was unsere Zeit reduziert am Wettkampftag, ganz klar, weil diese 4 Kilogramm Körperfettmasse, die sind nur im Weg. Die müssen wir beim Laufen mitnehmen, die müssen wir beim Radfahren, stellen wir die in den Wind und so weiter und so fort. Das also macht sicherlich Sinn, die zu verlieren. Aber man kann sich auch ganz sicher sein, ne, wir bleiben jetzt beim Beispiel, wir haben von 4 Kilogramm gesprochen. Würden wir also von November bis, was haben wir gesagt, Ende Juni, genau, das sind in der Summe 6, 7, 8 Monate Training. So, das ist also irgendwas, wo man sagen kann, okay, da reicht es uns ganz, ganz dicke, wenn wir über den Monat vielleicht irgendwas zwischen 300, 400, 500 Gramm Körperfettmasse verlieren würden. Das sind dann so roundabout 100 Gramm Fettmasse. Wir runden jetzt mal ein bisschen in der Woche. 100 Gramm Fettmasse haben ungefähr einen Kaloriengehalt von so 8 bis 9 Kalorien pro Gramm. Also 800 bis 900 Gramm. Nee, Quatsch, 800 bis 900 Kalorien, Entschuldigung. Würde also heißen, jetzt mal alles andere außen vor gelassen, außer die thermodynamischen Gesetze, dass wir so in etwa pro Tag ein Kaloriendefizit haben könnten von roundabout 100 Kalorien und wir würden vermutlich irgendwie so langsam aber sicher in die Richtung kommen. So, und da muss man,
das ist sehr wenig.
Das ist das, was ich damit sagen will. Ne? 100 Kalorien ist quasi nix. Also das braucht man, das kriegt man auch so genau nicht unbedingt getrackt oder sowas in der Art. Will damit sagen, also wirklich ehrlich, wenn du zu mir kämest, und so mache ich das ganz häufig mit Sportlern, weil ich weiß, dass Körperfett ist ein sensibles Thema. Und dann ist es mir ganz wichtig, das anhand der Kalkulation auch zu erklären, warum das Thema gar nicht so wichtig ist, wie man denkt. Zumindest mal jetzt nicht für die Wettkampfleistung zum Beispiel, ne? Und jetzt halt nicht für das Potenzial im Training. Weil da haben wir jetzt gerade festgestellt, ja, theoretisch könnten wir das Gewicht ja sogar erreichen, ohne überhaupt eine Minute trainieren zu können. Es würde ja auch funktionieren. Es würde uns dann aber nicht schneller machen am Wettkampftag, ne? Sondern wir müssen den Rest machen. Aber das ist halt ganz, ganz wichtig. Heißt, von deinem Kuchen, deiner Potenzialentfaltung, gehen wir jetzt hin und geben dem Körperfett, keine Ahnung, 5% vielleicht, allerhöchstens 10 mit dem vorsichtigen, Fingerzeig ist schon viel zu drastisch ausgesprochen, aber vielleicht 10% einzig und allein dafür als Reminder, dass wir zumindest hingehen und darauf achten, dass unsere Ernährung in den nächsten 8 Monaten irgendwie gesund und ausgewogen ist. Punkt. Ja, das ist alles. Also, dass wir nicht irgend so eine Gewichtsachterbahn fahren, weil wir uns häufig schlecht ernähren und so weiter und so fort. Das ist dann zum Beispiel der Moment, wo ich häufig auch im Profisport, warte, ganz kurz mal einmal, wo ich auch im Profisport gerne hingehe und um mal einen Überblick zu bekommen, wie halt gesunde und ausgewogene Ernährung aussieht, einfach mal die Anforderung stelle, für einen gewissen Zeitraum ein Ernährungstagebuch zu schreiben. Ne? Und jetzt nochmal, um das sensible Thema Körperfett, Körpergewicht, Ernährung zu nehmen. Das mache ich auch ganz häufig deswegen, um wirklich bei gesund und ausgewogen vor allen Dingen auch zu sehen, dass derjenige in der Lage oder diejenige in der Lage ist, sich eben genau so zu ernähren. Gar nicht jetzt mal nur in Bezug aufs Körpergewicht oder die Fettmasse, sondern vielmehr auch, um halt eine entsprechende Trainingsqualität zu haben. Ne? Also wenn ich möchte, dass das Training entsprechend wirkt und die Anpassung so stattfindet, wie sie stattfinden soll, dann muss ich halt dafür sorgen, dass ich sowohl gewisse Einheiten entsprechend versorge oder gut versorgt angehe, als aber auch, um natürlich eine Regeneration und sowas halt und demnach dann eine Anpassung sicherzustellen, ja, halt auch dafür die passende Ernährung brauche. Ne? Also wir können uns sicher sein, dass ich mir die dann nicht darüber hole, dass ich nach irgendwelchen Trainingseinheiten irgendeinen Junkfood esse oder sowas oder mich sehr einseitig ernähre, sondern wir brauchen halt eine gewisse Ausgewogenheit und qualitative Ernährung.
Mhm. Gut. Ja, ist mir bei dem Thema auch ganz wichtig, da könnte man eine eigene, sehr lange Folge wahrscheinlich zu aufnehmen. Haben wir wahrscheinlich auch schon mal gemacht. Genau, dass Ernährung dazu da ist, das Training auch irgendwie gut zu machen, dass das vermutlich nicht so funktioniert mit Chips, Keksen und Pizza, zumindest nicht jeden Tag, den ganzen Tag. Genau. Und dass es aber auch das Körpergewicht am Ende nicht so kriegsentscheidend ist, dass jetzt jemand hergeht, oh mein Gott, ich muss abnehmen und dann anfängt gar nichts mehr zu essen oder so.
Und wenn du mir jetzt sagen würdest, dass du dich gut ernährst, dann würde ich sagen, hey, dann werden wir jetzt erstmal warten, wie sich das Körpergewicht verhält. Ne? Also das ist so das Erste. Also die Priorität in der Potenzialentfaltung ist so niedrig, dass wir erstmal hingehen würden und wir würden das einfach mal machen lassen. Ich kann dir sagen, also aus dem Nähkästchen geplaudert, ist vielleicht nicht ganz unwichtig, einfach mal als Unterfütterung dieser Aussage gerade. Als ich angefangen habe, Cat Matthews zu coachen, war Cat Matthews ein besserer Age-Grouper, sage ich jetzt mal. Ne? Also auch vom Körper her. Die hat eine sehr kurze Historie im Triathlon gehabt. Die hat da sehr spät mit begonnen. Und war halt auch körperlich so ausgestaltet. Und dann machst du natürlich Rennen gegen Leute, die diese Sportart seit, keine Ahnung, 20 Jahren machen und halt auch so aussehen, als machen die die seit 20 Jahren. Und das, was ich am Anfang immer wieder gesagt habe, ist, lass uns einfach mal abwarten, wie sich das verändert, weil das wird sich ganz viel von selber verändern. Ne? Einfach dadurch, dass du viele, viele Stunden Training durchführen wirst, immer leistungsfähiger und leistungsfähiger wirst, was dann wiederum dazu führt, dass sich deine Belastungsgrenzen im Training verschieben, du mehr trainieren kannst und so weiter und dadurch noch mehr auch dann halt phänotypische Veränderungen haben wirst. Also im Sinne von weniger Körperfett, mehr Muskulatur und so weiter und so fort, an gefühlt jeder Körperstelle. Und das ist halt genau so eingetreten. Ne? Und das hat aber auch, ist ein Prozess gewesen, der nicht nur Monate, sondern auch Jahre gedauert hat. Und deswegen muss man da ruhig ein bisschen geduldig sein. Gleichzeitig kann ich sagen, dass sie auch schon im ersten Jahr, als wir trainiert haben, einen Marathon gelaufen ist in, glaube ich, 2,49 und. Also von daher so viel zum Thema Wichtigkeit, um das letzte Kilogramm Körpergewicht zu optimieren. Ne? Das ist halt eben dann nicht ganz so wichtig. Genau. Super. So, das,
Finde ich
ja.
wichtig. Du hast schon das Thema Tests angesprochen, also das Thema Leistungsdiagnostik. Welche Rolle spielen die im gesamten
Also, wenn es
Saisonverlauf?
drauf ankommt und wenn es natürlich differenziert werden soll, sage ich jetzt einfach mal, ne, wenn wir genau diese Potenzialentfaltungsmöglichkeiten erfassen wollen, dann ist das sehr wichtig. Dann brauchen wir ein individuelles physiologisches Profil. Natürlich ist es auch immer schön, wenn man etwas generalisieren kann und so, aber nichts ist so wenig generalisiert wie der gesellschaftliche Durchschnitt der Menschheit, der Sportler, der Triathleten, der Power and Pacer, was auch immer. Sondern das sind alles halt Einzelfälle und ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man diese Einzelfälle auch ausfindig machen kann, beziehungsweise herausfinden kann, wie das physiologische Profil halt wirklich aussieht. Und dann von was die Häufigkeit angeht, muss man es gleichzeitig auch nicht übertreiben, weil auch da muss klar sein, dass halt eben solche Metriken, gerade physiologische, die wir da erheben bei solchen Diagnostiken, die brauchen halt einen gewissen Anpassungszeitraum. Deswegen macht es keinen Sinn, das einmal die Woche zu machen. Aber ich würde jetzt sagen, so zwei, drei, viermal, je nachdem, was wir so für ein Ziel damit haben, wäre halt schon sehr wichtig, so in die Richtung das ungefähr zu machen. Ne? Wir machen das bei Power and Pace im Kleinen. Wir gehen ja zumindest hin und erheben Leistungsfähigkeiten mit CSS-Tests mit 5 oder 10 Kilometern und mit FTP-Tests. Aber die klare Abgrenzung besteht darin, dass das Testverfahren sind, die einzig und allein die Leistungsfähigkeit als solche sich anschauen und halt eben nicht die Hintergründe der Leistungsfähigkeit in physiologischer Form oder mit physiologischen Metriken. Und das ist die klare Abgrenzung. Und deswegen auch immer die Empfehlung, dass wenn es, wie gesagt, differenziert sein soll, dann ist es natürlich sehr, sehr gut zu wissen, wie halt so ein physiologisches Profil dann genau aussieht. Und dann bräuchte es halt auch so, ja, wie gesagt, je nach Ambition, natürlich auch je nach Budget und Co. ist klar, je nach Verfügbarkeit ist auch klar, so um die 2 bis 4 im Jahr, würde ich sagen. Genau, und was wir dann ja damit eigentlich erheben, sind ja nicht nur, also man kommt jetzt nicht zu einer Triathlon-Leistungsdiagnostik einzig und allein, um den Körperfettwert zu messen, sondern sind natürlich Testverfahren, die wir machen, die am Ende des Tages, ich habe es eben schon gesagt, die eigene Physiologie beleuchten. So, und wenn wir uns mal, ich breche es mal sehr einfach runter, wenn wir uns anschauen, was die Bestandteile eben dieser Physiologie sind, dann können wir sagen, es gibt drei Metriken, also physiologische Metriken, auf die wir unseren Fokus setzen. Erstens die sogenannte glykolytische Aktivität oder die Aktivität der Glykolyse, die wir im Einzelnen betreiben. Natürlich alle drei Metriken immer sowohl für Radfahren als auch für Laufen, weil die nie gleichzusetzen sind. Ja? Also wir verwenden bei beiden Disziplinen unterschiedliche Muskelgruppen und so. Deswegen ist der Energiestoffwechsel auch anders. Wir haben in beiden Disziplinen eine unterschiedliche Trainingshistorie zum Beispiel. Und deswegen kann man das nicht gleichsetzen. So, neben der glykolytischen Aktivität oder dem sogenannten anaeroben Stoffwechsel, wenn man so will, interessiert uns der aerobe Stoffwechsel. Wir haben eben schon mal über die Metrik VO2 oder VO2 Max gesprochen. Das ist letztendlich die beschreibende Metrik für den aeroben Stoffwechsel.
Und ist auch immer ein toller Wert, der jeden interessiert bei sämtlichen Profisportlern.
Absolut. Ist aber auch immer ein bisschen kurz gegriffen, wenn ich die anderen beiden nicht mit hinzufüge. Also ist halt ungefähr so, als würde ich ins Autohaus gehen und würde sagen, ich hätte gerne ein neues Auto. Und dann sagt der Autoverkäufer, was stellen sich denn ungefähr an Zusammensetzungen vor? Und dann würde man sagen, 2 Liter Hubraum. Der Rest ist mir egal. Ja, also mich interessiert weder Spritverbrauch, noch, keine Ahnung, Anzahl der Sitze, Anhängerkupplung, ja oder nein. Mich interessiert nur der Hubraum. Und so würde man auch in kein Autohaus gehen, ne? Sondern man hätte vielleicht noch so 2, 3 andere Sachen, die einem einfallen würden, wenn man sich ein neues Auto kaufen will. Und so ist es mit der VO2 Max auch, also dem aeroben Stoffwechsel. Er ist einer von 3 Metriken und er ist sehr, sehr wichtig, absolut. Aber die ganze Interpretation der Physiologie funktioniert auch nur dann, wenn ich alle 3 Metriken kenne, weil, wie gesagt, ansonsten mache ich das Autokaufbeispiel jetzt gerade. Dann habe ich auch ein neues Auto hinterher, das ist toll, aber möglicherweise stelle ich fest, dass ich eine 5-köpfige Familie habe und mir gerade ein Cabrio als 2-Sitzer gekauft habe. Das ist dann nicht so richtig toll, auch wenn der 2 Liter Hubraum hat. Ne?
So, und einmal in der Stunde tanken muss.
Und die dritte Metrik wäre, wenn man so möchte, die Ökonomie, ja, und da geht es ja quasi darum, wir haben, ich bleibe jetzt kurz bei meinem Autobeispiel, eine gewisse Motorleistung, ja, wir können Energie umwandeln in Vortriebsenergie, die wir brauchen zum Radfahren und zum Laufen, und dann ist aber immer noch die Frage, wie bringen wir denn jetzt diese Energie hier gerade auf die Straße, so, und da, um das so ein bisschen zu beleuchten, dann wird das, glaube ich, klarer. Das Thema Ökonomie ist beim Radfahren, ja, ich sag mal, vernachlässigbar, weil die Ökonomie beim Radfahren sowieso relativ, ich will nicht sagen vorgegeben ist, aber eine sehr geringe Varianz hat in unserer Grundgesamtheit Triathlon-Langdistanzsportler. Liegt einfach daran, dass Radfahren als solches halt eine sehr, ich sag mal, vorgegebene Sportart ist. Also wir sitzen irgendwo auf dem Sattel, wir haben die Arme in unseren Armpads, wir haben eine gewisse Sitzposition mit einem gewissen Kniewinkel, der ist auch ja, fast gleich, ja, also der ist immer irgendwo zwischen, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 135 bis 145 Grad, aber der ist jetzt selten irgendwie 30 Grad oder 179 Grad, ne? Das wird nicht passieren, außer man sitzt sehr komisch auf dem Rad. Und dadurch, dass man dann auch noch Schuhe anhat, die in den Pedalen eingeklickt sind, ist da recht wenig Varianz bei der Übertragung der Leistungsfähigkeit auf die Straße, wenn man so möchte. Anders verhält es sich natürlich beim Laufen, weil beim Laufen können wir genau hingehen und können sagen, naja, die Laufbewegung, die Lauftechnik, die fängt am Ende des Tages bei der Haarspitze an, wenn man so möchte. Ne? Also das Ganze, der gesamte Körper ist ja daran beteiligt, eben beim Laufen für Vortrieb zu sorgen und vorzudefinieren, mit welcher Ökonomie wir das eigentlich gerade machen. Jetzt könnte man denken, dass Lauftechnik alleine der spielbestimmende Faktor der Ökonomie ist, ist aber leider nicht so, sondern es gibt jetzt noch eine echt große Palette an Dingen, die in diese, am Ende in die Definition der Ökonomie mit reinspielen, nämlich unter anderem sowas wie eine Steifigkeit von Sehnen und Bändern, eine Kraft-Längen-Relation der Muskulatur und so weiter, eine Oberkörperstabilität und so weiter und so fort. Also viele verschiedene Faktoren, die am Ende Auswirkung auf eine Ökonomie haben, die am Ende eine riesige Auswirkung auf die Laufgeschwindigkeit und damit auf die Frage, nach, wie kann ich hier eigentlich noch eine halbe Stunde abzwacken hat. Und diese drei Metriken gilt es zu bedenken. Und diese drei Metriken sind die mit Abstand wichtigsten oder fast schon, wenn wir es mal einfach halten wollen, so ziemlich die einzigen, die wir beachten müssen, wenn uns die Frage interessiert, was muss ich im Training tun, um eine halbe Stunde
also
schneller
zu werden. Konkret als in Buchstaben gesprochen, VLA Max, maximale Laktatbildungsrate, VO2 Max, maximale Sauerstoffaufnahme und Laufökonomie.
Vielleicht nochmal zwei Sätze dazu oder auch zwölf, was diese Metriken eigentlich bedeuten. Du hast das gerade gesagt, die maximale Laktatbildungsrate, das ist so die Metrik, die benutzen wir in der Sportwissenschaft, um eben diese glykolytische Aktivität zu erfassen. Warum ist die wichtig? Glykolyse bedeutet so ein Stück weit und die Beschreibung unseres Stoffwechsels an Kohlenhydraten. Jetzt würde man immer denken, das ist doch super, weil Kohlenhydrate brauchen wir ja, um irgendwie schnell zu sein, ne? Oder überhaupt irgendwie schnell voranzukommen. So weit, so richtig. Aber auf der Triathlon-Langdistanz, genau wie auf der Triathlon-Mitteldistanz, genau wie beim Marathonlaufen, genau wie beim Radmarathonfahren, ist es so, dass wir diese Kohlenhydrate zwar brauchen, aber wir wollen die vor allen Dingen möglichst sparsam nur wirklich auch für das gebrauchen, was irgendwie nötig ist. Denn wir haben die große Limitation, dass unsere Kohlenhydratspeicher halt einfach sehr, sehr limitiert sind und wir deswegen mit diesen Kohlenhydraten sehr, sehr gut haushalten müssen. Das ist der Grund, warum wir einen großen Fettstoffwechsel brauchen, denn irgendwo muss die Energie hierher kommen und sie kann für gewöhnlich oder zumindest zu größten Teilen nur aus Kohlenhydraten oder Fetten kommen. Und wenn wir an dem einen sparen wollen, dann müssen wir automatisch dafür sorgen, dass das andere möglichst groß ist. Also wenn wir einen großen Fettstoffwechsel haben wollen, dann wollen wir das vor allen Dingen deswegen, weil wir mit unseren Kohlenhydraten, dem definitiv limitierten Energieträger, sehr sparsam umgehen wollen. Deswegen ist diese glykolytische Aktivität so wichtig, weil die uns sagt, ob wir diese Glykolyse betreiben in, ich sage jetzt mal einfach, gesunder Form und sagen können, hey, cool, diese Metrik gibt uns schon mal einen sehr wichtigen Anteil an Aufschluss darüber, wie gut dein Fettstoffwechsel funktioniert. Oder aber, ob diese Metrik uns vielleicht auch direkt deutlich macht, dass unser Fettstoffwechsel mit dem anaeroben Stoffwechsel, mit der glykolytischen Aktivität, die wir hier mitbringen, überhaupt nicht gut funktionieren kann, weil wir wahnsinnig viele Kohlenhydrate verbrauchen, auch schon bei kleinster oder niedrigst intensiver Leistung und da vielleicht sogar das größte Potenzial drin liegt, um im Training halt besser zu werden, indem wir dafür sorgen, dass wir halt eben weniger Kohlenhydrate verschleudern, wenn man so möchte. Mhm.
Jetzt könnte man natürlich sagen, ich muss doch im Wettkampf aber sowieso welche zuführen. Das muss ich aber deshalb machen, weil es also es würde sowieso nicht reichen, selbst wenn ich wenige Kohlenhydrate verbrauche, muss ich sie zuführen. Wenn ich dann noch viele verbrauchen würde, würde ich überhaupt nicht hinterherkommen.
Also wir müssen uns das ja mal so vorstellen, ist natürlich sehr, sehr individuell, aber ich versuche es mal ein kleines bisschen zu beschreiben. Der Kohlenhydratverbrauch verläuft immer exponentiell. Ja, mit exponentiellen Zahlen kennen wir uns spätestens seit Covid aus, wenn wir so von Fallzahlen sprechen, will sagen, die Kurve kann manchmal weniger steil exponentiell sein und sie ist trotzdem exponentiell, die kann aber auch mal richtig, richtig steil sein und sie ist exponentiell. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen als Verbrauch von Kohlenhydraten und wir denken uns auf der X-Achse einfach mal die Leistung, dann müssen wir uns überlegen, im Bereich unserer anaeroben Schwelle, ja, also da, wo wir unsere Dauerleistungsgrenze haben, jetzt sagen wir einfach mal, unsere fiktive Anna hat ihre Dauerleistungsgrenze bei 260 Watt. Dann bedeutet das, Anna kann eine Stunde 260 Watt fahren und das ist deswegen ihre Dauerleistungsgrenze, weil sie, wenn sie bei dieser Leistung ungefähr eine Stunde fährt, so viele Kohlenhydrate verbraucht hat, dass dann irgendwann, vielleicht nicht nach genau 60 Minuten, vielleicht auch schon nach 54 oder erst nach 74, aber irgendwo in dem Bereich, je nach Kohlenhydratbesatz natürlich, also je nachdem, wie voll die Speicher sind, der Mann mit dem Hammer kommen wird und Anna sagen wird, schön, bis hierhin mit den 260 Watt, aber der Tank geht langsam leer, deswegen hör mal bitte damit auf. Ja, so, und wenn wir uns das jetzt mal übersetzen und wir gehen davon aus, dass bei einer Stunde Fahren deine Speicher leer sind, dann können wir uns überlegen, dass unsere Anna mit grob angesprochenem Körpergewicht wahrscheinlich in irgendeiner Form Glykogenspeicher mitbringt in der Größenordnung von so 300, 400, vielleicht 450 Gramm an, übersetzt Kohlenhydratspeichern in der Muskulatur, von denen wir dann vielleicht so in etwa 70-80% nutzen können, bevor wir zum Erreichen von einer, ja, ich sag mal, autonomen Reserve kommen, die wir garantiert nicht mit Schwimmen, Radfahren oder Laufen abgreifen, weil die halt überlebenswichtig ist. Ne? Also wenn die irgendwann nicht mehr da wäre, sind wir tot. Und glücklicherweise ist unser Gehirn deutlich cleverer als unser Verstand und bremst uns zwischenzeitlich dann auch mal aus, indem der Mann mit dem Hammer kommt und dann sagt, ja, schön mit dem Radfahren bis hierhin oder wegen mir mit dem Laufen. Aber da meine autonome Reserve hier gerade angekratzt wird, schicke ich den Mann mit dem Hammer los, der dir erklärt, dass das bis hierhin zwar nett war, aber ab jetzt eine blöde Idee ist. Und so in etwa funktioniert der Mechanismus. So, und jetzt stellen wir uns einfach die exponentielle Kurve vor, weil wir wissen jetzt, da ist der Speicher leer, ne? Also da verbrauchen wir dann vielleicht, wie eben gesagt, 70-80% haben wir zur Verfügung von irgendwas 350 bis 450 Gramm. Sind dann also, wir sagen jetzt mal, machen wir es mal einfach, 250 Gramm Kohlenhydrate, die du in dem Bereich verbrauchst. Und dann ist es aber auch so, dass die Kurve, wie gesagt, steil funktioniert und nicht linear. Wir also vielleicht sagen können, dass du bei, ja, irgendwo im Bereich von 80-90% eben dieser Schwellenleistung, wo wir durchaus uns in der Nähe bewegen von unserer Wettkampfleistung über die Langdistanz, halt auch eine gewisse Varianz in dem Kohlenhydratverbrauch hast. Ne? Und vielleicht verbrauchst du bei, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, bei 220 Watt dann, was ja so roundabout 85% während deiner Schwellenleistung, vielleicht immer noch irgendwie 120, 130, 140 Gramm Kohlenhydrate. Jetzt ist das eine absolute Milchmädchenrechnung. Jetzt können wir uns überlegen, das sind, sagen wir jetzt einfach 120 Gramm in der Stunde. Du hast eben gesagt, du fährst 5,5 Stunden Rad, also dann hast du ungefähr 660 Gramm Kohlenhydrate verbraucht. Jetzt machen wir die Rechnung mal für die Stunde. Na, du stellst dir vor, wie viel Kohlenhydrataufnahme schaffst du in der Stunde? An Gramm, sagen wir mal, 80. Ja. 80 wären schön. So, jetzt bedenkst du bitte, dass du auch da eine gewisse Effizienz hast. Ne? Du wirst nicht alle 80 Gramm verarbeiten. Die kannst du nicht in die Kalkulation mit aufnehmen. Sagen wir mal, Effizienz, das falsche Wort, das bezieht sich auf Zeit. Die Effektivität möglicherweise, egal, ich glaube, ist klar, was ich sagen will, der Oxidation liegt vielleicht so im Bereich von 80-85%. Das heißt, von den 80 Gramm ziehst du erstmal getrost irgendwie, ich sag mal, um die 15% ab, bleiben 65 Gramm übrig. Wir haben gesagt, 120 verbrauchst du, 65 führst du zu, dann hast du ein Defizit von 55 Gramm Kohlenhydraten in der Stunde. Das ist ein Defizit auf 5,5 Stunden gerechnet von 300 Gramm Kohlenhydraten und der Akku ist aus. So, und du hast natürlich, ne, wir bedenken dabei, du läufst ja mit vollen Speichern los oder fährst mit vollen Speichern los, wie auch immer. Aber bei 300 Gramm Defizit ist der Speicher auch leer. So, das heißt, wo wir ja hinkommen wollen, sind immer zwei Dinge im Training. Wir wollen erstens, dass deine Schwellenleistung nicht bei 260, sondern bei 270, 80, 90 oder 300 Watt liegt. Und deswegen wollen wir ja unsere Physiologie anpassen. Und je leistungsfähiger wir werden, und das ist ein Fakt, desto besser wird unser Fettstoffwechsel. Da können wir uns nicht gegen wehren. Ja, das eine nimmt das andere in die Hand oder an die Hand und das geht dann mit. Also die Leistungsfähigkeit nimmt den Fettstoffwechsel an die Hand und sagt, komm mal mit, wir gehen mal hier in Richtung besser, stärker, schneller, leistungsfähiger, was auch immer. Und dann kommt der Fettstoffwechsel auch hinterher, weil die gleichen Metriken, die wir jetzt eben aufgezählt haben, halt sowohl für die Verbesserung des Fettstoffwechsels als auch für die Verbesserung der Leistungsfähigkeit zuständig sind. Und deswegen geht das immer Hand in Hand. Und dann wird es halt so sein, dass dann ja dein exponentieller Kohlenhydratverbrauch halt einfach dazu so aussehen wird, dass du halt weniger Kohlenhydrate bei gleicher Leistung verbrauchst, als du es vorher getan hast, wenn du deinen anaeroben Stoffwechsel, ich sag mal jetzt, nach unten korrigierst oder verbesserst, deswegen weniger glykolytische Aktivität betreibst und so halt leistungsfähiger wirst und auch automatisch einen größeren Fettstoffwechsel hast. Nochmal für den Mechanismus, wenn du weniger Kohlenhydrate bei gleicher Leistungsfähigkeit oder bei gleicher Leistung verbrauchst, weil du besser trainiert bist, dann muss ja trotzdem die Energie irgendwo anders herkommen. Ne? Du kannst jetzt hier thermodynamische Gesetze nicht außer Kraft setzen und sagen, ich brauche aber für 200 Watt auf der Pedale nur 300 Kalorien an Energie. Das geht nicht. Also Leistung ist nichts anderes als Joule pro Sekunde, also ein Energieumsatz pro Zeiteinheit. Das heißt, wir alle brauchen 200 Joule pro Sekunde, wenn wir 200 Watt fahren. Was das dann an energetischem Umsatz bedeutet, auch ein Stück weit in Abhängigkeit der Ökonomie, als aber auch wie viel davon Kohlenhydrate und Fette sind, das ist natürlich höchstgradig individuell. Ne? Aber du wirst es nicht außer Kraft setzen können, dass eben diese Menge an Energie umgesetzt werden muss. Und deswegen ist automatisch bei niedrigerem Kohlenhydratverbrauch das Substrat Fett das, auf das wir dann setzen zur Energiebereitstellung. Und letzter Satz dazu, das ist natürlich quasi unendlich vorhanden. Ne? Also da brauchen wir uns beim Thema Energiereserven oder Limitation der Energiereserven überhaupt nicht bange sein. Weil nochmal eben für die Rechnung, ne, wir haben von 4 Kilo Fettmasseverlust gesprochen und dann waren immer noch 8 Kilogramm übrig. Und wir rechnen einfach nochmal ganz schlank 8 mal, also 8000 Gramm mal 9 Kalorien, dann sind das immer noch dezente 70.000 Kalorien, die wir da an Energie an Bord haben. Die werden wir natürlich nicht alle verbrauchen können, ist klar. Aber ich sag mal, 5, 6, 7.000 reichen uns auch für eine Langdistanz. Ne? Also das gerade mal 10% von dem, was wir da mitbringen in Energiespeichern. Genau.
Okay, zur Physiologie. Wenn wir jetzt als Power und Pacer hingehen und keine Leistungsdiagnostik machen und das alles sehr detailliert wissen, sondern wir machen 2 FTP-Tests im Jahr, einen am Anfang und einen so 2, 3, 4 Monate später vielleicht. Die FTP ist gestiegen, dann kann ich mir sicher sein, dass nicht nur meine VO2 Max gestiegen ist, sondern sich auch mein Fettstoffwechsel verbessert hat?
Nein. Du kannst dir ziemlich sicher sein, da du diese, also nein, du kannst dir sicher sein, dass dein Fettstoffwechsel sich verbessert hat, weil das ist ja die gleiche Person, die das gerade gemacht hat. Und also ich sag mal so, es ist auch möglich, eine Leistungssteigerung zu haben mit einer Verschlechterung des Fettstoffwechsels. Das geht in der Theorie. Aber dafür musst du im Training ganz viel sehr richtig und ganz viel sehr falsch machen. Und das kann man nicht, wenn man Power and Pacer ist. Also ich mache mal ein Beispiel, wie das möglich wäre, ist, wenn wir uns jetzt mal diese beiden Metriken Laktatproduktion und Sauerstoffaufnahme, ja, oder Laktatproduktionsrate oder Laktatbildungsrate, so wird sie genannt, und also als Synonym für den anaeroben Stoffwechsel und die maximale Sauerstoffaufnahme als Synonym für den aeroben Stoffwechsel anschauen, dann gehen die so ein bisschen kongruent zueinander. Also was wir eigentlich wollen ist, anaerober Stoffwechsel niedrig, aerober Stoffwechsel hoch. Was aber möglich ist, ist, dass du ausgehend von deinem Status quo, erster FTP-Test im Dezember, deine VO2 Max steigerst, und jetzt spreche ich sinnbildlich, bitte nur sinnbildlich verstehen, um 40%, aber vielleicht auch deine maximale Laktatbildungsrate sich leider erhöht hat um 30%, dann wird am Ende des Tages deine Leistungsfähigkeit besser sein, aber dein Fettstoffwechsel kann trotzdem gleich schlecht zumindest geblieben sein. Ist aber eine Sache, also da kann ich sagen, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, sobald man halbwegs vernünftig trainiert, kann das eigentlich nicht passieren. Ja, also wenn man bei normalem strukturierten Ausdauertraining dafür sorgen wollen würde, dass diese maximale Laktatbildungsrate so doll ansteigt und sich damit in Bezug auf den Ausdauersport verschlechtert, dann müsste man zum Beispiel super viel Krafttraining betreiben im Hypertrophiebereich, extrem viel hochintensives Training betreiben beim Radfahren und beim Laufen, so in die Richtung. Ne? Und selbst dann wird es wahrscheinlich bei 12 Stunden Trainingszeit in der Woche schwierig werden, das so hinzubekommen. Ich will aber sagen, möglich wäre es. So, das heißt, zurück zum Ausgangspunkt. Gehen wir davon aus, Power and Pacer trainieren vernünftig. dann hast du von FTP-Test 1 zu FTP-Test 2 eine Leistungssteigerung und dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass auch dein Fettstoffwechsel sich verbessert hat. Das Besondere dabei ist aber, du hast keine Ahnung warum. Und das ist der Unterschied zu einer differenzierten Leistungsdiagnostik im Labor, die sich deine individuelle Physiologie anschaut und deinen Energiestoffwechsel zerlegt in Einzelteile. Der FDP-Test macht das nicht. Der schaut sich nur an, wie dein Energiestoffwechsel mehr oder weniger, oder der betrachtet den Energiestoffwechsel eigentlich gar nicht, sondern der schaut den sich nur an anhand von Leistung über Zeit 20 Minuten. Ja? Und geht davon aus, dass wenn da jetzt, ich sage jetzt einfach mal 10% mehr Leistung stehen über diese 20 Minuten, dann hat dein Energiestoffwechsel sich dahingehend verbessert, als dass der 10% leistungsfähiger geworden ist. Soweit so richtig. Aber du hast keinen blassen Schimmer, ob das passiert ist über, ne, wir machen nochmal, wir stellen uns nochmal diese beiden Stoffwechselwege vor, über einzig und allein einen gleichbleibenden anaeroben Stoffwechsel und eine Verbesserung des aeroben Stoffwechsels. Oder über eine leichte Verbesserung des anaeroben Stoffwechsels und eine leichte Verbesserung des aeroben Stoffwechsels. Oder aber über eine leichte Verbesserung des anaeroben Stoffwechsels und keine Verbesserung der VO2 Max. So, und jetzt haben wir die Situation, dass wir zwei Metriken haben, die beteiligt sind an einem Ergebnis. Und das Ergebnis ist 10% mehr Leistungsfähigkeit. Ja? Und jetzt müssen wir uns das vorstellen wie eine Gleichung, die wir da haben, also eine mathematische Gleichung. Und wir sehen das Ergebnis. Das war beim ersten FTP-Test 220, Klammer auf Watt vielleicht in gedachter Form. Und beim zweiten Test sind das 250. So, was wir aber überhaupt nicht wissen, ist, wie der Rechenweg bis dahin ausgesehen hat. Wir wissen nicht, wo diese 250 Watt herkommen, denn wir haben vor dem Gleichheitszeichen stehen 2 mal x und wir haben keinen blassen Schimmer, wie das Zeichen in der Mitte ist. Und das ist ungefähr genau das Gleiche, wenn wir einen FTP-Test machen. Das heißt, wir wissen einfach gar nichts über den Rechenweg, was wiederum auch, so ehrlich muss man ja sein, bedeutet, dass wir natürlich in puncto individuelle Potenzialentfaltung Potenzial haben. Also im Sinne von, es ist jetzt nun mal halt nicht individuell für jeden Einzelnen, sondern es ist, ne, ein Trainingsplan, der für die Grundgesamtheit sehr gut funktioniert, aber der natürlich ein allgemeiner Trainingsplan bleibt, der davon ausgeht, dass die Grundgesamtheit einen Durchschnitt hat an Größenordnung VLA Max, Größenordnung VO2 Max. Und in diesem Trainingsplan sind Elemente beinhaltet, die grundsätzlich für eine Senkung der VLA Max sorgen, also eine Verbesserung, die für eine Steigerung der VO2 Max sorgen, also für eine Verbesserung, aber halt nicht in einer Dosis, die das Ganze individuell macht anhand der physiologischen Baustellen. Das heißt, wir gehen immer in irgendeiner Form davon aus, dass wir ja mit Mittelwerten in irgendeiner Form zu tun haben. Es ist das gleiche Spiel, das funktioniert ja auch im guten Durchschnitt, aber klar ist halt auch, ne, von so vielen hunderten Leuten gibt es natürlich auch viele, bei denen wir sagen würden, ja, die liegen nicht immer unbedingt im Durchschnitt, sondern der Durchschnitt ist ja logischerweise nur der Durchschnitt und nicht, bildet ja jetzt nicht jeden dieser hunderte Einzelfälle ab, wo wir sicherlich bei jedem in irgendeiner Form eine individuelle Anmerkung zum Training machen könnten und Nuancen verändern könnten, die eben auf diese individuellen physiologischen Potenziale einzahlen.
Okay, trotzdem, bei vielen Menschen funktioniert das. Jetzt zu der Frage, warum funktioniert das? Sprich, wie gehst du beim Schreiben eines Trainingsplans vor?
Ist das ein individueller Trainingsplan oder ein allgemeiner?
Nee, das ist jetzt mal der allgemeine.
Dann?
Weil der funktioniert ja bei den Power
genau,
Pacern.
Dann gehe ich, dann überlege ich mir ganz grob, wie so das Gross der Leute aussieht. Und dann ist es halt ganz entscheidend wichtig, dass dieser Plan eben für beide angesprochenen Metriken, wir lassen jetzt mal die Ökonomie ein bisschen außen vor, ne? Da haben wir jetzt reden wir ganz viel gerade über anaerob und aerob Stoffwechsel, dass wir diese beiden Metriken verbessern. Ganz einfach. So, und deswegen, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, damit man das ungefähr einordnen kann, deswegen stehen in einem Finisher-Trainingsplan mehr Einheiten, bei denen wir Kohlenhydrate periodisieren, zum Zweck der Trainingsqualität, des Trainingsziels einer einzelnen Einheit, weil uns für den Finisher der Fettstoffwechsel noch wichtiger ist als für einen Champion. Und wir sagen, ein elementarer Bestandteil zur Senkung der maximalen Laktatbildungsrate, also des anaeroben Stoffwechsels, ist die Periodisierung von Kohlenhydraten im Training. So, und jetzt können wir das weiterstricken und können sagen, dass wir für jeden x-beliebigen Trainingsinhalt eine Begründung dafür finden, wie der auf entweder den einen oder den anderen oder gar beide Energiestoffwechselwege einzahlt. Und so funktioniert das dann.
Und gibt es zu bestimmten Zeitpunkten, also zum Beispiel jetzt zum Saisoneinstieg oder im Februar, also zum Jahresanfang oder so, gibt es bestimmte Trainingsinhalte, die aus einem bestimmten Grund dann im Vordergrund stehen?
Ja, aber meist natürlich auch weniger. Also wir reden ja jetzt nicht immer nur oder wir denken ja jetzt nicht nur immer in physiologischen Baustellen, sondern natürlich auch in irgendeiner Form denken wir daran, dass wir jetzt nicht, dass wir auch eine gewisse Belastungsverträglichkeit und so weiter haben müssen. Wir kümmern uns um Training Load und passende Erholung und sowas. Das ist natürlich der Grund, warum jetzt nicht in der allerersten Radeinheit der Trainingsvorbereitung in irgendeiner Form irgendwelche hochintensiven Intervalle anstehen beim Radtraining als Beispiel. Was natürlich einfach daran liegt, dass man sich darauf sinnvoll erstmal vorbereiten muss, erstmal überhaupt für eine gewisse Anpassung sorgen möchte. Und wenn wir jetzt über Anpassung sprechen, dann meinen wir natürlich auch viele, viele Anpassungen, die jetzt nicht einfach nur physiologischerseits sind, sondern die können ja genauso gut zum Beispiel hämatologischerseits sein oder kardiovaskulärerseits sein. Ne? Also auch alles Anpassungen, die wir mitnehmen, die nicht zwangsläufig spielbestimmt sind am Ende für die Leistungsfähigkeit im Triathlon. Also ich mache ein Beispiel, wenn wir jetzt vom Herzminutenvolumen sprechen. Also die Frage danach, wie viel Volumen so ein Herz jetzt gerade pumpen kann in der Minute. Dann würden wir sagen, natürlich ist erstmal mehr grundsätzlich besser, weil ne, je mehr Blut wir irgendwie durchfließen lassen können, desto mehr Sauerstoff können wir transportieren, desto mehr Energie können wir transportieren, desto auch mehr Mineralstoffe können wir transportieren, die natürlich wichtig sind für Muskelkontraktion und so weiter. So weit, so fein. Aber nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Sauerstoff, der damit transportiert wird. Der kommt dann an der Muskulatur an. Und dann ist ja immer die große Frage, vor allen Dingen, wie der da genutzt werden kann. Und die Nutzungsfähigkeit, sage ich mal, der Muskulatur in Bezug auf den Sauerstoff, die ist dann wieder physiologischerseits, als dass das eine Frage ist, wie viele Mitochondrien da jetzt gerade wie gut arbeiten können, um diesen Sauerstoff zu verwerten und um damit Energie umzuwandeln, die wir am Ende brauchen, wenn wir es jetzt ganz tief runterbrechen, zur Resynthese von ATP, ja, unser kleinster gemeinsamer Nenner im Sinne der Energiebereitstellung. Das ist das Energiestück, was wir am Ende produzieren, tun wir es nicht, sondern umwandeln wollen als Endergebnis, weil das für die Muskelkontraktion bzw. Relaxation wichtig ist. So, und der Sauerstofftransport in Form des Bluts oder des Herzminutenvolumens und so weiter, das ist so ein Hilfsmittel, das ist auch wichtig. Und deswegen sorgen wir jetzt zu einem Trainingsstart in den ersten Wochen erstmal dafür, dass sich auch so gewisse kardiovaskuläre Prozesse anpassen. Das kann man selber beobachten. Also einfach mal hingehen und sich vielleicht im Moment noch die Herzfrequenz angucken als Beispiel, wie die schlägt in der ersten Trainingseinheit, die wir so machen nach einer Winterpause, in der dritten, in der fünften und irgendwann vielleicht in der 15. oder 20. Und die Herzfrequenz und das zu pumpende Volumen sind ja quasi ein bisschen die beiden spielbestimmenden Faktoren, die uns Antwort darauf geben, wie gut wir jetzt Blut am Ende des Tages oder damit dann Sauerstoff transportieren. Also entweder wir kommen übers Volumen oder über die Frequenz oder beides. Und dieses Volumen ist etwas, was sich sehr kurzfristig auch anpasst im Training, weswegen wir dann irgendwann wahrscheinlich beobachten werden, dass unsere Herzfrequenz bei gleicher Leistung durchaus niedriger ist, ja, als noch vor einer Woche oder vor zwei oder vor drei, was dann einfach daran liegt, dass das Volumen größer geworden ist und deswegen weiterhin die gleiche Menge Blut und damit halt auch die gleiche Menge Sauerstoff durch den Körper durchgeschleust wird, sage ich jetzt einfach mal. Genau, und wir dadurch dann eine kardiovaskuläre Anpassung erzeugt haben, die uns halt auch hilft bei der
Frage. Eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, wieso fällt der Trainingseinstieg so schwer und warum wird es besser?
Ja, gerade am Anfang halt ganz viel nicht, weil sich unsere VO2 Max in kürzester Zeit gesteigert hat. Ne? Also wenn die Garmin zeigt, dienstags war die VO2 Max noch 60 und nächste Woche Dienstag ist sie dann 65. Nee, ist nicht so. Können wir ganz gesichert festhalten, dass das nicht passiert. Am Anfang sind das halt Dinge, die sich da anpassen, die, wie gesagt, gerade kardiovaskulärerseits sind, aber auch muskulärerseits, auch vielleicht in Bezug auf den Energiestoffwechsel, die aber nicht so klassisch fassbar sind, anhand der Metriken Laktatbildungsrate und Sauerstoffaufnahme, sondern mehr sowas wie, wenn wir ins Training starten nach einer Winterpause, dann wird es so sein, dass wir vermutlich aufgrund des reduzierteren Trainingsstatuses zum Beispiel mehr schnelle Muskelfasern benutzen bei diesem vermeintlich langsamen Lauf. Und diese mehr schnellen Muskelfasern, die wir da benutzen müssen, weil wir halt eben noch nicht so richtig ökonomisiert im Laufen drin sind, die bringen wieder mit sich, dass wir mehr Kohlenhydrate verbrauchen, als wir das normalerweise tun würden und deswegen möglicherweise zum Beispiel auch der Trainingsreiz ein kleines bisschen größer ausfällt. Also wir sind einfach etwas unökonomischer unterwegs, deswegen verbrauchen wir mehr von der Energie, die wir eigentlich einsparen wollen. Das ist dann aber eine Sache, jetzt mal rein gefühlt, ja, das kennt jeder, glaube ich, die sich halt mit der vierten, fünften, sechsten Laufeinheit dann irgendwann auch verbessert. Man hat das Gefühl, dass man schnell besser geworden ist in irgendeiner Form. Ich sage das jetzt mal sehr vereinfacht. Und das, was da stattfindet, sind jetzt nicht so grundlegende physiologische Verbesserungen, die da stattgefunden haben, sondern mehr eine gewisse Ökonomisierung, eine kardiovaskuläre Anpassung und so weiter, auch vielleicht eine nervale Anpassung, ne? Das dürfen wir nicht vergessen, was natürlich ein Thema ist, was noch sehr, sehr verhältnismäßig zu den anderen eher unerforscht ist, ne? Die Frage, was macht das mit unserem Nervensystem, dass wir auf einmal nach Wochen des Nichtstuns loslaufen? So, ne? Ist da schon jede Funktion, jede neuronale Ansteuerung irgendwie gut? Nein, natürlich nicht. Und deswegen ist das Ganze halt auch am Anfang sehr, sehr, ich breche es jetzt mal runter und sage einfach mal unökonomisch. Und man läuft halt noch nicht rund, wenn man so möchte. Und das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Disziplinen auch. Ne?
Und klar. Gibt es zwischen den verschiedenen Stoffwechselwegen, haben die unterschiedliche Anpassungszeiträume auch damit, dass man aufgrund dessen unterschiedlich viel Zeit dafür einplanen muss und zum Beispiel am Anfang eher Grundlage im Vordergrund steht und Kohlenhydratperiodisierung und so weiter und je näher wir Richtung Wettkampf gehen, dann eher die VO2 Max oder andersrum?
Ja, die haben unterschiedliche Anpassungszeiträume. Also wir müssen immer so ein bisschen nach den Hintergründen schauen, die jetzt gerade, ne, wir haben über kardiovaskuläre Veränderungen gesprochen, die verändern sich sehr schnell oder relativ schnell im Vergleich zu den anderen, was ja im Übrigen wir auch merken, wenn wir uns mal eine Zeit lang nicht bewegt haben. Also immer so der Klassiker, wir haben jetzt mal wirklich 2 Wochen nichts gemacht. Ich finde immer schwierig so diesen Vergleich mit, wir waren vielleicht mal 2 Wochen krank, weil ja, dann kommen halt noch so Nachwehen der Krankheit hinzu, ne? Also ich sag mal, wie würde man sagen, die Sauerstoffaufnahme, jetzt nicht die in der Muskulatur, sondern die alleine in der Lunge, die werden schon noch einen Einfluss haben von der fetten Bronchitis, die wir 2 Wochen gehabt haben, ne? Also das würde ich da nicht überbewerten. Aber so diese Trainings- und Detrainingsprozesse, gerade von so kardiovaskulären Anpassungen, die sind meistens recht flott, die funktionieren relativ schnell. Wenn wir jetzt ein bisschen physiologischer werden und uns zum Beispiel mal eine mitochondriale Adaptation anschauen, also die Frage danach, wie unsere Mitochondrien reagieren auf Training und wie schnell die sich anpassen können, dann kann man so grob beschreiben, dass das durchaus Prozesse sind, die Wochen dauern, aber jetzt halt nicht unbedingt immer viele Wochen. Also da dürfen wir auch erwarten, dass schon nach 2, 3, 4 Wochen gezieltem Training eben für die Anpassung der Mitochondrien da voraussichtlich ein Effekt zu sehen wäre, ja. Wohingegen, wenn wir jetzt über den anaeroben Stoffwechsel sprechen und wir reden über eine Reduktion der glykolytischen Aktivität, ja, eine Senkung der Laktatbildungsrate als solche, dann ist es schon so, dass wir sagen müssen, dass das einen voraussichtlich sehr engen Zusammenhang hat zu der Zusammensetzung der Muskelfasern oder zumindest mal zu der Aktivierung der unterschiedlichen Muskelfasertypen. Und da sind wir schon bei einem, in einem Bereich, wo wir sagen müssen, das ist halt wirklich nichts, was sich irgendwie schnell anpasst, sondern das ist wirklich was, was eher Monate als Wochen dauert. Weswegen man zum Beispiel auch immer, das ist immer mein großer Kritikpunkt, wenn ich Studien lese zur Kohlenhydratperiodisierung und die dauern dann 4 Wochen, ja, dann ist eigentlich relativ klar, dass sich da nicht die Effekte einstellen, die ich mir wünsche, als Antwort auf eine Kohlenhydratperiodisierung, sondern die würden dann länger dauern. Ja, das, da muss man einfach mehr Zeit in Kauf nehmen. Das kann, wie gesagt, auch Monate dauern, vielleicht auch Jahre, je nachdem, was wir jetzt als, Status setzen, wo wir das denn hinhaben wollen, diese Anpassung. Und genau, das ist dann halt so der Punkt, wo man sagen kann, das dauert halt vielleicht so mit am längsten. Wenn jetzt aber die Frage ist, wann wir im Training damit beginnen, ist die ganz stumpfe Antwort, mit allem immer sofort, weil warum soll ich denn bei einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit, völlig egal jetzt gerade über welchen Energiestoffwechselweg, am Ende mit irgendwas warten? Ja, also ich habe noch nie verstanden, warum man erst zu einem recht späten Zeitpunkt auf die Idee kommen sollte, die maximale Sauerstoffaufnahme zu trainieren. Warum macht man das nicht von vornherein, die dann ja wiederum eine Anpassung mit sich bringt, eine Steigerung der Leistung schon vielleicht im Dezember, Januar, Februar, die ich dann mitnehme in die Anpassung der Intensität, um noch mehr Leistungssteigerung zu haben. Also das will ich ja eigentlich kontinuierlich, ne? Jetzt kann man das Ganze natürlich auch blockweise trainieren oder könnte man, muss man sagen. Das ist dann jetzt aber irgendwas wieder, was man nur dann machen würde, wenn man wirklich sagen könnte, dass man das individuell ausrichtet auf ein physiologisches Profil eines bestimmten Athleten.
Ja, das heißt, man weiß, okay, bei der VO2 Max ist super, super viel Potenzial und genau. Das reicht nicht, das so nebenher laufen zu lassen, sondern wir konzentrieren uns da wirklich drauf.
Und das kommt halt vor, ne? Also Das erlebe ich auch immer wieder, das ist gerade so im Langstrecken-Profi-Triathlon ein Thema, hatte ich erst noch vor kurzer Zeit, dass ich jemandem wirklich gesagt habe, ist kein Witz, dein Potenzial liegt zu 100% in der Steigerung der maximalen Sauerstoffaufnahme, alles andere ist perfekt oder kann vernachlässigt werden. Und dann ist das der Schwerpunkt und das ist dann auch schon der Schwerpunkt Anfang November. Ne? Ja. Was jetzt nicht heißt, dass man sofort mit höchst intensiven Einheiten beginnt, aber das heißt auf jeden Fall, dass man beispielsweise kohlenhydratperiodisiertes Training komplett außen vor lassen kann oder Kraftausdauertraining komplett außen vor lassen kann, weil das einfach Baustellen bearbeitet, physiologische, die schon toll sind. Also warum sollte ich, jetzt sage ich es mal negativ, Baustellen bearbeiten, die ein geringes Potenzial der Verbesserung haben, weil die schon so toll sind.
Ja, okay.
Genau.
Wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen, trotzdem nochmal die konkrete Frage, verändert sich die Anpassung, also zum Beispiel die Geschwindigkeit der Anpassung oder die Reaktionen verschiedener physiologischer Aspekte, verändert sich das von Saison zu Saison oder mit zunehmenden Trainingsjahren, also dass es dann irgendwann schneller geht oder so?
Also ja, ich würde sagen, das kann sich verändern. Es ist aber natürlich auch immer die Frage, von welchem Status wir sprechen. Ne? Also wie lange macht derjenige den Sport schon? Wie lange trainiert er schon strukturiert und so weiter und so fort? Und das ist natürlich irgendwas, wo man sagen muss, ich mache mal ein Beispiel. Patrick Lange wäre jemand, wo ich jetzt sagen würde, den habe ich 5 Jahre lang trainieren dürfen. Und da muss man vielleicht auch sagen, ist dann irgendwann bei einem 37-Jährigen der Punkt erreicht, bei dem man sagen muss, hey, es ist cool, wenn wir es jedes Jahr wieder aufs Neue schaffen, da hinzukommen, wo wir waren. Weil zum Beispiel ein gewisses Alter halt dem auch entgegentritt. Ne? Und das Alter dafür arbeitet, dass das vielleicht nicht klappt. So. Und dann ist das, was sich einstellt. Also das kenne ich auch von früher. Ich habe früher Altersklassenathleten gehabt, die habe ich teilweise ein Jahrzehnt betreut und übernommen, als die 52 waren. Und wenn die, und das war natürlich so die ersten 3, 4, 5 Jahre, geht das dann stetig bergauf, mal schneller, mal weniger schnell, je nachdem, was man da auch im Training so für Möglichkeiten, sage ich mal, hat. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man dann sagen kann, okay, man hat das jetzt, ich sage jetzt einfach mal, 5 Jahre gemacht im Alter von 52, als jemand, der seit 45 Jahren in irgendeiner Form Ausdauersport auf einem ambitionierten Level betreibt. So, und dann geht man vielleicht auch irgendwann hin und sagt, okay, wir verändern jetzt noch das Training und wir versuchen, also und dafür muss man das Training natürlich verändern, um immer wieder aufs Neue zu versuchen, an diesen Peak der Leistungsfähigkeit im Alter von 55, 56, 57, 58, was auch immer was, jetzt gerade zu kommen. Und deswegen, das ist halt die große Frage der Voraussetzung. Ne? Also wen haben wir vor uns, wie lange macht er den Sport schon? Für jemanden, der in dem Sport neu ist und der kommt, ist jetzt rübergesiedelt aus dem, keine Ahnung, Hobbyfußball, aus dem Marathonlaufen, was auch immer. Und der hat halt eben noch nicht richtig Triathlon-Training in strukturierter Form gemacht. Ja, gehe ich davon aus, dass man auch im Alter von, um jetzt irgendwas zu sagen, 40 Jahren, dass es 10 Jahre lang auf jeden Fall bergauf gehen kann. Mit welcher Geschwindigkeit? Ja, das wäre jetzt eine Brigitte-Empfehlung, wenn ich das aussprechen würde. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, jedes Jahr um 15% ist da mehr auf jeden Fall drin, so nach dem Motto. Das wäre ein relativ leeres Versprechen. Aber dass man sich da noch sehr lange und häufig und gut steigern kann, auf jeden Fall ist das so. Und das sage ich jetzt wirklich, also ich habe jetzt keine nicht hier 1000 Leute zu einer Studie eingeladen, aber wirklich über viele, viele Jahre lang sehr viele Hobbysportler oder Agegrouper, wenn man so will, trainiert, bei denen man das sehen konnte und auch rein physiologisch oder sportwissenschaftlich sage ich ganz klar, dass da eine Steigerung der Leistungsfähigkeit noch über einen sehr langen Zeitraum oder bis zu einem relativ hohen Alter möglich ist.
Mhm. Und kann man irgendwie herausfinden, errechnen, aus der Erfahrung sagen, wie leistungsfähig man langfristig werden kann?
Ich würde sagen, man kann das abschätzen, also das errechnen und auf ein Ergebnis zu kommen, welches am Ende richtig ist oder richtig sein muss, das geht nicht. Man kann es abschätzen und man kann dann vielleicht auch auf ein, in Anführungsstrichen, richtiges Ergebnis kommen, was man vorher sich ausgerechnet hat. Aber dafür braucht es einen gewissen Erhebungszeitraum. Und mit Erhebungszeitraum meine ich sowas wie mindestens mal einen Zeitraum, bei dem man sagen kann, ich finde erstens deine individuelle Physiologie raus, dann zweitens trainiere ich dich für einen Zeitraum, bei dem ich erwarte, dass physiologische Anpassungen stattfinden. Also sagen wir jetzt einfach mal 3 bis 4 Monate. Um dann drittens das physiologische Profil sich nochmal genau anzugucken und dann einen Erhebungszeitraum zu haben von 3, 4 Monaten, bei dem man sagen kann, das habe ich eingesetzt als Mittel und die Anpassung ist bei eben diesen unterschiedlichen physiologischen Metriken dabei rausgekommen. Und das war früher immer so für mich oder ist auch heute noch für mich im Profisport genau das Gleiche. Das gibt immer schon einen richtig guten Eindruck, welches Potenzial der Anpassung der Athlet denn hat und ob das bei dem verhältnismäßig eher schnell oder eher weniger schnell geht. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, das im Training anzupassen und sich dann nochmal anzugucken und nochmal anzugucken und nochmal anzugucken. Und dann muss man sich das vorstellen wie so eine KI. Ne? Je besser man die füttert mit Erhebungszeiträumen, Daten, Versuchen etc. pp., desto präziser kann die am Ende das Ergebnis ausrechnen. Das ist sicherlich möglich. Aber ausrechnen heißt jetzt immer noch, man wird es nie genau sagen können. Also du wirst nie einen Sportler haben, bei dem du sagst, dies und das und jenes ist sein Profil, das packe ich jetzt mal in eine mathematische Formel, dann möchte ich eine Verbesserung der beispielsweise VO2 Max von 55 Millilitern auf 75 Millilitern, sag mir, was ich tun soll. Oder anders, ich sag dir, was der tun kann und du sagst mir, welche VO2 Max dabei rauskommt. Das wird nicht gehen. Dafür sind wir dann doch alle immer noch zu unterschiedlich und zu wenig Maschine.
Okay. Genau. Gibt es konkurrierende Trainingsinhalte, die sich irgendwie gegenseitig behindern?
Absolut. Absolut.
Welche sind das und warum?
Also, der Versuch, eine maximale Sauerstoffaufnahme anzupassen mit K3, na, konkurrieren tut es ja demnach nicht, aber das wäre etwas, wo wir sagen würden, das ist jetzt ganz klar am Ziel vorbeigeschossen. Ne? Und konkurrierend ist sowas wie, ich möchte meinen Fettstoffwechsel verbessern, einzig über die Anpassung des anaeroben Stoffwechsels und versuche das mit hochintensivem Training. das kann nicht klappen. Also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das gegenteilig wirkt. Und das wäre auf jeden Fall etwas, was sich beißt, wenn man so will. Man kann den Fettstoffwechsel verbessern mit hochintensivem Training. Aber dann halt eben nicht über die Senkung des anaeroben Stoffwechsels, sondern dann über mindestens ein Gleichbleiben, bestenfalls des anaeroben Stoffwechsels und eine Verbesserung der Sauerstoffaufnahme. Das ist ein Paradoxon, welches immer noch irgendwie vorherrscht, dass wir denken, dass wir einen Fettstoffwechsel, dass wir für die Anpassung des Fettstoffwechsels irgendwie lockeres oder Grundlagentraining oder sowas brauchen. Also ja, sicherlich auch, aber auch intensives oder hochintensives Training passt den Fettstoffwechsel an. Wir müssen das halt nur richtig machen, ne? Also wenn wir das jetzt machen, indem wir dreimal in der Woche für 45 Minuten hochintensiv auf dem Rad trainieren und wir hoffen, dass das den Fettstoffwechsel anpasst, dann kann das zwar sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das konkurrierend ist, weil es halt eben den anaeroben Stoffwechsel aufgrund der hohen Intensität, demnach dem hohen Einsatz von schnellen Muskelfasern, demnach der großen Produktion von Laktat und demnach des großen Verbrauchs von Kohlenhydraten, kann es halt auch gut dazu führen, dass dieser Stoffwechselweg sich anpasst. Der wird häufig gefordert, deswegen vergrößert der sich. Ja, das ist nun mal halt immer das Prinzip von Training und Anpassung. Wir sind aus der aus dem Gleichgewicht gezogen worden durch das Training und haben ein Bestreben nach Homöostase. Also wir wollen Gleichgewicht haben. Deswegen passen wir uns an, indem wir den anaeroben Stoffwechsel nach oben korrigieren, weil wir den häufig gebraucht haben. Was aber natürlich absolut bescheiden ist, wenn man am Ende wenig Kohlenhydrate in einem Wettkampf verbrauchen möchte, ne? Dann beißt sich das halt. Also von daher ganz klar ja. Der große Vorteil vielleicht noch bei einem Triathleten ist der Umfang, den er trainiert. Und deswegen ist das Risiko nicht allzu groß, weil natürlich bei 12 Stunden Trainingszeit, Entschuldigung, in der Woche, ich sage es jetzt mal vereinfacht, aber egal wie viel Intensität oder sagen wir mal hohe Intensität man einbaut, ja, der allergrößte Anteil ist immer noch ein ordentliches Fundament an Grundlagentraining.
Mhm. Weil man es sonst also maximal eine Woche durchhält.
Ja, und weil das ja auch gar nicht funktioniert. Also wenn ich dir jetzt sage, 12 Stunden trainieren die Woche, davon sind, ich sage jetzt einfach mal, 3 Radeinheiten, 1,5 Stunden, du kannst ja nicht 1,5 Stunden hochintensiv fahren. Das geht ja nicht. Also du kannst, keine Ahnung, 3 mal 10 mal 30 Sekunden hochintensiv fahren oder wegen mir auch 4 mal 15 mal 30 Sekunden, um irgendwas zu sagen, wo du danach wirklich halbtot vom Rad fällst. Aber mehr ja eben auch nicht. Das heißt, selbst würdest du, keine Ahnung, 5 mal 10 Minuten hochintensiv trainieren in irgendeiner Form, dann sind das 50 Minuten bei 90 Minuten Training. Es sind immer noch 40 Minuten Grundlage fahren. Einfahren, Ausfahren, Pausenzeiten, Füllraum dazwischen etc. pp. So, und deswegen hast du ja immer noch das ist dann kein Gleichgewicht mehr, ne, in der Hinsicht, aber zumindest mal ein zeitliches Gleichgewicht. Und deswegen ist im Triathlon die Gefahr von richtig ernsthaft konkurrierendem Training, also Training, welches dich nicht nur nicht besser macht, sondern schlechter macht, relativ moderat. Das ist übrigens beim Radsport ist das gänzlich anders, ne? Also da habe ich genug Beispiele früher gehabt, die dann so 6 bis 8 Stunden die Woche trainiert haben, was ja das Pendant ist quasi zu einem Langdistanz-Triathleten von der Stundendauer her, die aber halt eben nicht den ganz großen Umfang dann hatten. Und wenn die dann 3, 4 Mal die Woche trainiert haben und häufig auf hochintensives Training gesetzt haben, nebenher ein bisschen Kraftsport gemacht haben oder vielleicht noch Fußballspielen gegangen sind, was so klassische Sachen sind, die man halt neben einem Training für einen Radmarathon vielleicht macht, viele Situationen erlebt, wo ich sagen musste, hier ist jetzt nichts passiert, ne? Also physiologisch, deine Leistungsfähigkeit ist zwar gleich geblieben, weil sich beide Stoffwechselwege angepasst haben. Der eine ist besser geworden, der andere ist schlechter. Deswegen ist die Leistungsfähigkeit die gleiche wie vorher, ne? Und das ist natürlich nicht das, was man hören möchte, nee, nach vielen Wochen Training.
Ja, genau. Ich würde gerne noch auf die Regeneration eingehen wollen. Man sagt ja so landläufig, der Muskel wächst in der Pause und so weiter. Und wir wissen alle, Ruhetage sind wichtig. Was passiert denn dabei und wieso sind die so wichtig? Und nicht nur der eine Ruhetag, sondern auch der Wechsel eben zwischen intensiven Einheiten und ruhigen Einheiten.
Ja, ich mache das mal noch ein bisschen größer. Also der Ruhetag ist wichtig, ja. Aber es ist am Ende alles, was wichtig ist. Es ist der Schlaf, der extrem wichtig ist, und der ist jeden Tag. Es ist die Ernährung, die wichtig ist, und nicht nur die am Ruhetag, sondern die an jedem Tag. Es ist sicherlich auch der sonstige soziale Stress, psychosoziale Stress, den man so im Alltag hat, der einen ganz wichtigen Faktor spielt bei dem Thema Regeneration / Anpassung. Ja, es gibt schöne Studien, die zeigen, dass, und jetzt driften wir mal ganz kurz ab, jetzt gehen wir mal raus aus dem Triathlon, wir stellen uns vor, zwei Gruppen, und die lernen irgendwas, beispielsweise ein Musikinstrument, die lernen Klavier spielen. Und die erste Gruppe setzt sich an ein Klavier und spielt das Klavier, klar, und kriegt gewisse Übungen vorgegeben, um das zu üben. Die zweite Gruppe setzt sich nicht an ein Klavier, sondern schließt die Augen und spielt kognitiv gerade Klavier und lernt kognitiv das, was sie tun würde, wenn sie Klavier spielen würde. Und was wir feststellen ist, also nicht wir jetzt gerade, sondern die Studien zeigen, dass die Leute, die lediglich kognitiv Klavier spielen, ohne Klavier zu spielen, auch besser werden im Klavierspielen. Vielleicht nicht immer ganz so viel wie die, die wahrhaftig Klavier spielen, aber will sagen, dass alleine diese Kognition und diese Fokussierung von eben diesem Lernen dazu führen kann, dass da eine Anpassung stattfindet. Und Lernen ist vom Prinzip her nichts anderes als Anpassen an irgendwas, ja. Und deswegen ist bei der Anpassung auch so wichtig, dass wir uns halt eben auf diese Anpassung fokussieren und dafür sorgen, dass die Umstände gegeben sind, in denen wir in diesen vermeintlichen Ruhephasen, in Anführungsstrichen, halt dafür sorgen können, dass der Muskel wächst, wie du es gerade so schön gesagt hast. Auch wenn der nicht wachsen braucht, ne? Der soll nur
im übertragenen Sinne,
der soll nur besser arbeiten. Das reicht uns schon, wenn der besser arbeitet am Ende. Der muss nicht größer werden. So. Und deswegen ist das alles so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Und deswegen ist das zwar eine Floskel, ne? So, der Muskel wächst in der Ruhephase, oder wie war eben der Satz? Irgendwie so. In der Pause. Aber im übertragenen Sinne, die Regeneration oder alles, was nicht Training ist, ist für die Anpassung mehr oder weniger genauso wichtig wie alles, was Training ist. So, und deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig, das auch hervorzuheben. Und dazu gehört natürlich auch, in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass ein gewisses Management an Belastung zum Beispiel stattfindet, damit danach die, wenn man so will, Regeneration sich bestmöglich entfalten kann, um halt für eine bestmögliche Adaptation zu sorgen. So, und das ist halt etwas, was wichtig ist. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Entschuldigung, ich bin nicht...
Wieso die Erholung so wichtig ist, damit der Trainingsreiz überhaupt wirken kann?
Ja, ne, genau. Also so wie gerade gesagt, wenn wir wollen, dass unsere mitochondriale Anpassung so stattfindet, wie sie stattfinden soll, und der Muskel sinnbildlich wachsen soll, dann müssen wir auch auf allen anderen Ebenen dafür sorgen, dass der Muskel wachsen kann. Und das ist halt dafür zu sorgen, dass wir dann wirklich auch in irgendeiner Form eine Art Ruhephase einleiten. Das heißt jetzt nicht, dass wir danach nur auf dem Sofa liegen sollen und die Füße hochlegen sollen. Aber wir sollen vielleicht auch nicht den ganz, ganz großen Stress haben. Und Stress ist jetzt sehr vielfältig. Stress kann sein, schlechte Ernährung ist auch Stress, ne? Weil beeinflusst zum Beispiel unseren Magen-Darm-Trakt, führt dazu, dass wir einen deutlich schlechteren, wie sagt man beim Darmtrakt, eine deutlich schlechtere Darmflora haben, die wiederum einen immensen Einfluss hat auf zum Beispiel auch unseren Hormonhaushalt, der wiederum extrem wichtig ist bei der Anpassung der Mitochondrien, um es aufs Einfachste runterzubrechen. So, und wenn wir halt wollen, dass wir einen bestmöglichen zum Beispiel anabolen Zustand haben, also einen, der dazu führt, dass Muskeln wachsen, dann brauchen wir nicht nur den Stimulus des Trainings, sondern dann brauchen wir halt auch den Stimulus der Ernährung, weil beispielsweise eine nicht adäquat vorhandene Energieverfügbarkeit dazu führen würde, dass der Stimulus halt eben kleiner ausfällt. Also wenn man so möchte, machen wir mal den Mechanismus, vereinfacht gesagt. Wir stellen uns einen Trainingsstimulus vor. Wir machen das jetzt vielleicht mal anhand des Krafttrainings, weil da habe ich ein gutes Beispiel. Was Krafttraining erzeugen soll, ist ein Anstieg des Testosteronspiegels. Ja, also wenn ich das anabole Hormon, welches wir haben, welches dann dazu führt, dass der Muskel wächst, sagen wir jetzt einfach. Jetzt ist es aber so, dass Energieverfügbarkeit einen immensen Einfluss auf den Anstieg des Testosteronhaushalts hat. Ja, das ist der Grund, warum wir bei Ausdauersportlern grundsätzlich oder in der breiten Masse geringere Testosteronwerte vorfinden, teilweise sogar im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, weil die häufiger in eine Art Mangel kommen an Energie oder zumindest mal in eine reduzierte Energieverfügbarkeit. So. Und wenn das vorliegt und wir haben eine reduzierte Energieverfügbarkeit und demnach dann einen nicht so großen Stimulus im Sinne des Anstiegs des Testosterons, ja, und deswegen des wichtigsten Hormons, welches dann das Signal gibt an die Muskulatur, ja, dann fällt halt die Anpassung geringer aus. Ne? Wir müssen immer das auch so ein bisschen so denken, es geht jetzt nicht darum, dass wir Ruhe machen, damit da irgendwie was sich wieder herstellen kann, sage ich mal, oder heile werden kann, oder wieder zusammenwachsen kann, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, wie groß der Stimulus ausgeprägt ist, den wir mit dem Training erzeugt haben. Also es geht nicht nur darum, wie gesagt, für eine Wiederherstellung zu sorgen, sondern auch für eine Reizverstärkung zu sorgen durch was auch immer, ne? Adäquates Schlafen, Essen, Ruhen und so weiter und so fort.
Okay. Sind von Zeit zu Zeit komplett neue Reize nötig, um sich weiter verbessern zu können? Also Stichwort Trainingsphilosophie.
Ja. Also ich will gar nicht sagen Trainingsphilosophie, das ja nicht. Die Trainingsphilosophie kann ja sein, ich möchte deine Leistung dauerhaft verbessern. Und dann ist das die Philosophie, die erfordert, dass man das hin und wieder mal anpasst. Und das macht man im Sinne des Reizes alleine über wegen mir einen FTP-Test und eine Anpassung der Schwellenleistung und damit eine Erhöhung der absoluten Trainingsintensitäten, also wenn man alleine nur die Intensität relativ zur Leistungsfähigkeit anpasst. Das kann man aber natürlich auch trainingsinhaltlich machen, gar keine Frage. Ne? Also vielleicht machen wir einfach in nächstes Jahr mal die Trainingsgruppe Power and Pace auf, von denen, die schon 4 Jahre dabei sind, so ungefähr, weil die wahnsinnig vorerfahren sind. Und natürlich auch schon das ganze Load-Management über viele, viele Jahre so gehabt haben, wie sie es kennen. Und man vielleicht einfach sagen darf, so cool, bei denen können wir das Ganze, hatten wir ganz am Anfang, ne, bei denen können wir das ganze Spiel noch weiter ausreizen, weil die halt eben vorerfahrener sind. Und dann können wir uns auch, ich will gar nicht sagen, noch näher bewegen in Richtung der Rasierklinge, so hatten wir es ganz am Anfang, sondern vielleicht verschiebt sich das ja dann irgendwann auch etwas weiter weg von der Rasierklinge, weil wir eben schon so gut trainiert sind. Immer vor dem Hintergrund, ne, der Körper strebt nach Gleichgewicht. So. Und wenn ich ein Ungleichgewicht habe durch einen Reiz im Training, dann erfolgt eine Anpassung. Je häufiger ich die habe, je mehr ich für die Anpassung sorge, desto eher ist sichergestellt, dass ich am Ende irgendwo weiterhin in diesem Gleichgewicht lande. Also muss ich mir nach einem gewissen Zeitraum von ein paar Jahren vielleicht mal die Frage stellen, ist das noch der passende Reiz, der mich aus diesem Gleichgewicht bringt und in ein gesundes Ungleichgewicht bringt, damit dann noch als Antwort die entsprechende Adaptation kommt.
Gibt es Möglichkeiten, wie ich abgesehen von FTP-Tests, Diagnostiken und Co. erkennen kann, dass mein Training gerade anschlägt? Also vielleicht auch in einem kürzeren Zeitraum als ein paar Monaten.
Also immer, ja gut, ich meine, Gefühl würde ich jetzt mal sagen. Ne? Man kann natürlich auch Trainingseinheiten als solche analysieren. Man hat ein Körpergefühl dazu, man hat eine Herzfrequenz in Relation zu einer qualitativen Metrik wie der Leistung, die ja eine objektive Metrik ist. Also Leistung ist nicht abhängig vom Körpergefühl, Herzfrequenz ist aber abhängig vom zumindest mal vom anfänglichen Trainingsstatus. Ne? Also anhand solcher Faktoren könnte ich das natürlich überprüfen. Aber ich sag mal so, je genauer es oder je differenzierter es werden soll, desto wichtiger wird es natürlich, das Ganze auch mit Methoden nachzufassen, die wirklich dann auch diese Fragestellung beantworten. Ne? Also wir könnten jetzt hingehen und sagen, unabhängig jetzt von Diagnostiken, aber wir könnten ja auch hingehen und sagen, keine Ahnung, wir schauen uns als Antwort auf unser Training mal die Hämoglobinmasse an, den Hämatokritwert an, wie auch immer was. Also alles so Faktoren, die zwar nicht in erster Linie leistungsbeschreibende Kriterien sind, aber die natürlich als Summe der Dinge eben dann doch auch wieder leistungsbeschreibend sind.
Gibt es diesbezüglich Daten oder Metriken bei Training Peaks oder so, die man für sich selbst auswerten kann, dass man da Kurven beobachtet, bestimmte Zahlen, wie sich das verändert, dass ich merke, okay, ich bin hier auf einem guten Weg?
Also, wenn es jetzt um den rein guten Weg ginge, dann würde ich mir als erstes so dieses Dashboard angucken, welches akuten und chronischen Trainingsstress vereint und dadurch ja so eine Art Grafik baut, die ja das vermeintliche Belastungsmanagement ganz gut abbildet, ne? Und Belastungsmanagement würde ja in dem Falle heißen, man muss sich das ja so vorstellen, das kreiert für jede Trainingseinheit einen Score, sowohl für akut als auch chronisch. Da sucht man sich dann quasi aus, wie das Training sinngemäß akut gewirkt hat und sinngemäß chronisch gewirkt hat. Und aus jeder einzelnen Trainingseinheit erfolgt dann ein Trainingstag, aus jedem Trainingstag, also aufeinanderfolgend, irgendwann ein Diagramm. Welches, ja, wie nennt man das, so eine Art, das ist ja, eigentlich ist es eher ein Wellen-, ein Liniendiagramm mehr oder weniger, spiegelt natürlich dann den Raum darunter ab. Und anhand dieser, ich sage jetzt einfach Wellen oder Linien ist das bessere Wort, ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig beschrieben, anhand dieser Linien erkenne ich ja zumindest mal, ob ich einen gleichmäßigen Trainingsaufbau zum Beispiel habe. Ne? Also wenn da jetzt, weiß ich nicht, die Linie so läuft, dass die für 2 Wochen nach oben geht, dann wieder in den Keller fällt, weil ich 2 Wochen krank war, dann wieder schnell nach oben geht, dann wieder in den Keller fällt, dann weiß ich, das ist kein souveräner Aufbau, ne? Sondern es müsste schon irgendwas sein, bei dem man sagen könnte, ich starte ins Training, dann habe ich mal 2, 3 aufeinanderfolgende Wochen, bei denen der Trainingsload auch immer weiter ansteigt. Dann gibt es mal eine Entlastungswoche, da geht es leicht wieder runter. Im nächsten Block bin ich vielleicht dann wieder ein kleines bisschen da drüber und diese 3 Wochen sehen auch schon wieder etwas anders aus als die ersten. Aber man muss natürlich klar sagen, das beschreibt auch nur den Training Load und das hat noch lange nichts mit der Anpassung zu tun, ne? Also ob das dann sich physiologisch so anpasst, das wird man anhand der Grafik nicht rausfinden. Also ich meine, es gibt im Profi-Triathlon genügend Beispiele von Leuten, die klassische Trainingsweltmeister sind. Und bei denen da garantiert unendlich große Blöcke stehen an Trainingsbelastung, die aber im Wettkampf, ja, ich will nicht sagen wenig oder so, aber bedeutend viel weniger geschissen bekommen als der vermeintliche Trainingsload, die Training-Load-Grafik das ja aussagen könnte. Deswegen ist das nicht leistungsbeschreibend. Aber weil wir es eben hatten, man kann sicherlich erkennen, ob man auf einem soliden Weg unterwegs ist und hier einen immer fortwährenden, strukturierten Trainingsaufbau über die Saison hinweg hat, als Beispiel.
Ja, so wie es ja bei Power and Pace der Fall ist. Und ich bin mir sicher, wenn man diesen Trainingsplan einfach befolgt, dann findet ja eine Verbesserung statt. Man weiß vielleicht nicht unbedingt, warum das gerade so ist. Am Ende ist das aber ja vielleicht auch gar nicht so wichtig.
Und dann schiebt man es einfach auf den Coach.
Ja,
Ne?
genau.
Also wenn das gut geklappt hat, dann sagt man, hey, cool, das hat der gut gemacht, was auch immer der gemacht hat. Wenn das nicht so gut geklappt hat, ja, dann darf man das auch machen. Dann hätte ich sonst auch noch ein paar Möglichkeiten, wie das garantiert funktioniert.
Ja.
Also nur, dass ich das mal gesagt habe.
Ich
Genau.
habe noch eine Frage, die
Super.
mir wichtig ist. Wahrscheinlich lässt sie sich nicht kurz beantworten. Wenn das zu weit führt, dann sagst du es einfach, dann
Ich
machen
kann
wir
die auch.
da eine extra Folge zu.
Wir machen da eine extra Folge zu, aber ich versuche
Ja,
die mal auch zu
gibt es,
beantworten.
ja, gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen hinsichtlich der Anpassung?
Ja, auf jeden Fall. Also gar nicht mal nur im Hinblick auf die Anpassung, sondern schon im Hinblick des Ausgangszustandes. Ne? Also alleine da die Physiologie, also der anaerobe Stoffwechsel, der aerobe Stoffwechsel, die Ökonomie, für all das, um es mal so zu beschreiben, gibt es Grenzwerte oder wie auch immer man das sagen will, beschreibende Ranges, die man ausgehen kann, Vergleichswerte, die unterschiedlich sind in Abhängigkeit des Geschlechts. Klar. Ich mache ein Beispiel. Männer haben von Haus aus, also jetzt bitte legt das jetzt nicht auf die sprachliche Goldwaage, aber mehr Muskulatur, oh, also und deswegen auch größere Werte in der maximalen Sauerstoffaufnahme im Mittel, ist klar. Frauen haben einen höheren Anteil an langsamen Muskelfasern. Deswegen sind die auf 100 Meter Sprint nicht so schnell wie Männer, Aber glücklicherweise ist ja zum Beispiel Triathlon Langdistanz nicht 100 Meter Sprint, weshalb das für Frauen mit den weniger vorhandenen schnellen Muskelfasern ein Vorteil sein kann bei eben der glykolytischen Aktivität. Mit anderen Worten, eine maximale Laktatbildungsrate ist bei Frauen im Mittel niedriger als bei Männern, was für Triathlon Langdistanz auf jeden Fall vorteilhaft ist. Ja, deswegen behaupte ich, sehen wir sicherlich auch im Langdistanz-Triathlon als Beispiel viel weniger Unterschied zwischen den austrainierten Frauen und den austrainierten Männern. Also, ich mache ein Beispiel, nicht nur physiologisch, auch im Ergebnis. Also, Anne Haug ist in Rot was gelaufen? Eine 2,38, 2,39. Die Marathon-Bestzeit auf der gleichen Strecke liegt bei 2,30. Und wenn wir jetzt, gut, okay, Einzelfälle rausstreichen können wir jetzt nicht, dann müssten wir es bei den Frauen auch machen. Ist jetzt keine grundsätzliche Erhebung, aber da sieht man schon mal ganz gut. Ich meine, da liegen vielleicht mal gerade 8 Minuten zwischen. Und das ist garantiert relativ unüblich, sage ich mal. Also wenn man das jetzt prozentual alleine nur auf die Marathonzeit, jetzt mal noch nicht auf die Gesamtzeit gesprochen, ist klar, da müssten wir Gesamtzeiten vergleichen, aber nur mal auf die Marathonzeit nehmen, dann ist das schon ganz, ganz wenig. Und wenn wir das mal vergleichen, dann würde ich jetzt sogar behaupten, was war jetzt gerade Marathonrekord der Frauen am Wochenende? 2,9 bei den Männern. Ja, es sind also eher 9 Minuten und nicht 8 nach der ganzen Vorbelastung. So, also will sagen, ne, und beim Marathon ist das natürlich auch hilfreich. Also deswegen laufen ja auch Frauen relativ schnelle Marathons. Wohingegen jetzt der Unterschied wahrscheinlich bei 100 Meter Läufen prozentual wahrscheinlich größer ist. Also das wird dann jetzt sein 9,6 zu, ich weiß jetzt nicht, wo die Bestzeit der Frauen liegt, aber auf jeden Fall über 10, da bin ich mir sicher. Und wie gesagt, da wird es, ich weiß jetzt nicht, ob das eine saubere Datenerhebung gewesen ist, aber daran kann man das, finde ich, ganz gut erklären. So, und das ist auf jeden Fall so. Und jetzt könnten wir das weiter stricken, ne? Frauen haben tendenziell etwas mehr Körperfettanteil als Männer. Was halt im Langstreckentriathlon nicht nachteilig sein muss, sondern vielleicht sogar leichte Vorteile mit sich bringen kann, wenn wir an Thermoregulation im Wasser denken, als Beispiel. Und Verträglichkeit von Temperatur und sowas halt, ne? Also deswegen, und das meine ich jetzt wirklich ganz nee, doch wertend, also im positiven Sinne. Das soll jetzt sich nicht komisch anhören, sondern da haben Frauen, wie gesagt, gerade im Langstreckentriathlon, wie ich finde, durchaus große, große Vorteile, wenn wir jetzt so Sportarten vergleichen würden mit den geschlechtsspezifischen Unterschieden, sage ich jetzt einfach mal. Abgesehen von Faktoren wie Leidensfähigkeit als Beispiel. Ne? Da sind wir uns, denke ich, alle einig, dass das weibliche Geschlecht deutlich besser ist als das männliche Geschlecht.
Das glaube ich auch. Und ich musste bei Cat Matthews, als ich sie in Nizza gesehen habe, habe ich mir geschworen, wenn mir die Oberschenkel platzen bei meiner nächsten Langdistanz, dann denke ich an sie und dann wird weitergelaufen.
Einfach
Ja.
weiterlaufen. Einfach positiv
So.
bleiben. Ob das dann
Wie
immer
gut
so
es dann klappt, das
funktioniert.
sehen wir dann. Ja, aber also ich
Genau.
glaube, das würde tatsächlich
Super.
nochmal eine extra Folge hergeben, auch
Sehr gerne.
hinsichtlich
Auf jeden Fall.
Trainierbarkeit und so weiter von Frauen und
Und
Männern.
ich stricke das auch nochmal weiter. Wir können ja Geschlecht und Alter daraus machen, ne?
Absolut,
Weil wir
ja.
haben jetzt auch noch nicht über das Alter gesprochen, was ähnlich ist. Also, falls jetzt alle Männer da draußen gerade sich freuen, dass sie mehr schnelle Muskelfasern haben als Frauen, kann ich sagen, nicht mehr im Alter, Freunde. Ne? Also es ist noch nie jemand mit Mitte 50 nochmal eine 9 Sekunden 6 auf 100 Meter gelaufen, sondern da muss man sehr, sehr jung für sein. Und im Alter klappt das dann einfach nicht mehr. Und das liegt halt auch daran, dass diese schnellen Muskelfasern sich zurückschalten. Also wer sich jetzt gerade voreilig gefreut hat, dem sei gesagt, dass da der Degenerationsprozess bei den schnellen Muskelfasern und den Männern nicht Halt macht. Was aber, wie wir gerade gelernt haben, für Langstreckentriathlon dann auch wieder sehr, sehr vorteilhaft sein kann. Und das wiederum ist der Grund, warum wir häufig auch noch herausragende Leistungen im Langstreckentriathlon vorfinden von Leuten, die in einem gewissen Alter sind. Also nehmen wir Jan Frodeno als Beispiel. Der hat die PTO US Open gewonnen. Da war der wie
Auf
alt?
jeden Fall über
42,
40.
41 und hat den 23-jährigen Magnus Detlef abgelaufen. Ne? Also da kann's auch durchaus Vorteile zu geben, genau. Und ich sag mal, wie gesagt, wenn man sich jetzt den Altersdurchschnitt anguckt, in Kailua Kona als Beispiel bei den Männern, also ich glaube, weiß nicht, Matt Hansen ist wie alt? 43, 44, sowas um den Dreh. Und würde ich jetzt spontan glauben, hat immer noch irgendwie an einem guten Tag die Chance, in die Top 10 zu laufen vielleicht, wenn die Dynamiken irgendwie dazu passen. Also von daher kann das ein Vorteil sein.
Auf jeden Fall immer noch einer der stärksten Läufer.
Cool, in diesem Sinne.
Okay, das war eine lange Folge. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so lange aufgenommen haben, aber das Thema hat es auf jeden Fall hergegeben. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgeschrieben, spult vielleicht nochmal zurück an die eine oder andere Stelle und konnte da ganz viel draus mitnehmen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Anna.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk. Before you run, gotta learn to win, to be a champion. 'Cause that's how winning's done. And you're a champion. You're a champion. Champion.